Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Herzlich willkommen im Kaki-Studio in zweisamer Runde. Ich begrüße bei mir den Tobi.
Einen wunderschönen guten Tag.
Mein Name ist Fred und oh boah, wir haben, seit wir jetzt zu zweit sind, Anfang April, haben wir echt richtig Gas gegeben und viel veröffentlicht und haben nur nichts ausfallen lassen. So, das geht gegen unser Ehrgefühl.
Das ist echt so, ja.
Ja, und heute lehnen wir uns jetzt aber mal zurück und lesen einfach Hörermails, Shitmenge, unser Format, wo wir auf Hörermails aus dem vergangenen halben Jahr eingehen, die es nicht in die Show geschafft haben, weil sie zu speziell oder zu lang waren, und lassen uns heute einfach mal berieseln und gucken, was da kommt. Geil. Tobi, du hast nicht so gut geschlafen, oder?
Nee, ich habe irgendwie richtig beschissen geschlafen, keine Echt? Ahnung warum, war einfach so und jetzt bin Witzig. Ich ein bisschen groggy, also mein Kaffee gerade ist medizinisch, das wird
okay.
Schon.
Witzig, ich habe total lang geschlafen. Ich mache so einmal die Woche im Schnitt, lege ich mich mit meinem Sohn zusammen ins Bett, schon irgendwie um 8 oder so, um die Eskapaden auszugleichen, die den Rest der Woche so bei uns hier passieren. Ja, wir kommen mal direkt zu den Mails. Alles, was wir hier vorlesen, kommt aus dem Kontaktformular. Also das wisst ihr ja, das propagieren wir schon seit Jahren. Wenn ihr Hörermails an uns habt, dann einfach übers Kontaktformular auf kackundsach.de formulieren. Und das erste Thema heute kommt von Wolfi und es geht einmal mehr um die Leibesvisitation.
Das Thema lässt sich nicht mehr los, ne?
Also, das ist, ich glaube, das schließen wir jetzt ab heute. Vor ein paar Wochen hatten wir in unserem Bibliotheksformat, im Premiumformat Enzyklopapier bei L die Leibesvisitation. Und das hatten wir auch schon lange nicht mehr, dass ein Thema so reinblutet in unsere Hörermails und in den Freefeed.
Ja, das war krass.
Das lässt uns und die Leute nicht los.
Ja.
Das ist so eine geil, dunkle Faszination für etwas, das verboten und unangenehm wirkt.
Ja. Es gibt halt so komische Trigger-Themen. Also, da meine ich jetzt nicht von wegen irgendwelchen gruseligen Trigger, sondern es gibt so Trigger für die Community, wo viele Leute viel drüber wissen und dann schwappt das so richtig rein. Ja. Das hatten wir vor kurzem, eigentlich fast im selben Zeitraum mit The Shining, weil ich Stephen Kings Allround-Werk der schwarze Turm genannt habe und nicht der dunkle Turm.
Ah, ja.
Und da gab es ungefähr eine Million Dings. Ja, und ich entschuldige mich hierfür, das war natürlich wirklich ein peinlicher Fehler. Aber das war irre, wie viele Mails da kamen.
Ja. Das ist richtig peinlich. Das ist für Stephen King-Fans so, wie wenn du als Trekkie Kirk und Picard verwechselst.
Ein bisschen schon,
das ist schon echt peinlich.
Ja, es ist das falsche Attribut. Wenngleich auch nicht so groß unterschiedlich, der schwarze Turm, der dunkle Turm.
Ja.
Also schwarz ist schon ziemlich dunkel für einen Turm.
Leibesvisitation ist halt so ein Tabuthema, wo du in den Mainstream-Medien nichts kriegst. So, das, was euch ProSieben TAF verschweigt, das bekommt ihr bei uns hier bei den Kackis, wo es keine Tabus gibt. Und Wolfi schreibt dazu: Das erste Mal in meinem Leben kann ich sinnvollen Scheiß beitragen zum Thema Leibesvisitation. Ich habe eine Ausbildung beim Zoll gemacht. Meine Ausbilder predigten immer: Wenn der Finger durch die Kimme fährt, ist es eine Durchsuchung. Wenn der Finger in den Arsch soll, braucht man einen Arzt, der das macht. Schöne Faustregel. Ist der Begriff Faustregel
hier? Ich wollte gerade sagen, Faustregel ist schwierig. Wie nennt man das dann?
Ja. Also ausziehen, bitte Arschbacken zu spreizen, den Mund zu öffnen oder den Hodensack anheben, das darf der Beamte machen. Wenn aber Hals, Darm oder Scheide tatsächlich geöffnet werden müssen, dann muss ein Arzt ran. Da ich ja auch nicht ausschließen kann, dass ich mit meinem Finger das Drogenpäckchen zerstöre.
Oh ja, stimmt.
Den Aspekt haben wir noch gar nicht gehabt.
Aber ist das nicht ein klarer Fall von natürlicher Selektion? Wenn man sich ein Kilo Koks in den Arsch steckt und der dann kaputt geht.
Ja klar, aber das willst du ja trotzdem nicht.
Ja, gut, also, du willst vor allem nicht schuld sein. Ne?
Na klar, in diesem Fall, Wolfi schreibt, meinte mein Ausbilder, ist es eh schon zu spät. Er war seiner Aussage nach an der Grenze tätig und wenn ein Beteiligter, der was im Arsch hatte, unter Schmerzen litt, war es wohl häufig schon zu spät, weil das durch die Darmwand so schnell ins Blut geht, dass ein gerissenes Beutelchen von ein paar Gramm den Tod bedeutet. Die Schmuggler sind auch meistens eher Opfer als Täter, weil denen das oft nicht bewusst ist und die das aus Geldnot machen. Macht weiter so, euer Wolfi.
Ja, ich meine, klar, dass sie da jetzt nicht irgendwelche hochrangigen Funktionäre der örtlichen Mafia-Gesellschaft schicken, ist klar, weil
ja,
halt wenn jemand gefickt wird, dann die.
Auch das kam mir in meinen Flughafen von Ecuador-Reportagen sehr häufig entgegen. Na klar, das sind immer irgendwelche armen Schweine mit Geldsorgen, ja, die dann vom örtlichen Drogenboss überredet werden. Hey, hier ein
Taui. Überredet werden ist schön.
Ja. Hier ein Taui, fliegst du das kurz nach Frankfurt, das Päckchen.
Ja.
Oder im schlimmsten Fall wirst du halt erpresst. Und dann sitzt du im Flugzeug, hast dieses Paket im Arsch, hast selbst vielleicht gar nicht die Ahnung von den Gefahren, weil du selbst diese Ecuador-Flughafen-Reportagen nicht gesehen hast.
Ja, vermutlich nicht, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, alle, die das machen, genau wissen, was es bedeutet, das zu tun. Im Zweifel weißt du ja nicht mal, was in diesen Baggies drin ist. Also die werden dir ja keine detaillierten oder keinen detaillierten Beipackzettel mitgeben, ob das jetzt Heroin oder Kokain oder was weiß ich ist.
Ja, und das Schlimme, das, was Wolfi hier auch geschrieben hat, in dem Moment, wo du merkst, dass was schief geht, ist es zu spät.
Mhm.
So, wenn dir die Koksblase im Arsch platzt, ist zu spät. Also da bringt wahrscheinlich nicht mal mehr der Rettungshubschrauber oder der Krankenwagen was.
Das ist wie im U-Boot. Wenn du merkst, da geht was schief, dann ist es für gewöhnlich zu spät.
Ja, ja. Tobi, das nächste etwas längere Thema, das wird dir gefallen, es geht nämlich um das Tauchen. Aha, guck mal, Nicole hat geschrieben, hey Kakis, höre gerade eure Open-Water-Folge und fühle mich genötigt, etwas unnötiges Wissen aus der Taucherwelt beizutragen.
Geil.
Es geht um Pissen und Kacken beim Tauchen. Das hatte ich schon angeteased und das wolltest du, Tobi, ja unbedingt wissen.
Ja, bitte.
Wie das da aussieht. Nicole schreibt, hier das Kondensat aus fast 400 Tauchgängen in über 20 Jahren. Boah, erstens,
jetzt bin ich neidisch.
Die Freude der Taucherdiurese. Diurese ist das Fachwort für Harndrang.
Was war Diarrhoe und Diurese?
Klingt sehr ähnlich, ne? El Diablo de Diurese. Der Nicole schreibt, der klangvolle physiologische Effekt kann zur echten Herausforderung werden. Kenner bewegen sich in der Dekontaminationszeit.
Das sind diese Pausen, die man ab und zu mal machen muss, wenn man aufsteigt.
Ja, auch Dekozeit genannt bei den Pros. Kenner bewegen sich in der Dekozeit aus diesem Grund mehr. Er spaltet die Tauchergemeinschaft und spätestens im Trockenraum riecht jeder, worum es eigentlich geht, ums Pinkeln. Durch den Druck des Nasstauchanzuges, den Wasserdruck und die Körperhaltung produziert die Niere mehr Harn. Die Blase füllt sich und das will nun mal raus. Sofort. Das ist ein physiologischer Effekt, der unvermeidbar jeden Taucher trifft.
Das erklärt einiges.
Weil du ständig pissen musstest. Ja. Was also tun? Reinpinkeln oder nicht? Das ist sicher eine Grundsatzfrage. Hier meine Erfahrung und Empfehlung. Falls es dein eigener Nasstauchanzug ist und du länger als 30 Minuten im Wasser sein möchtest, dann pinkel einfach hemmungslos los. Genieß den Tauchgang, ohne dir darüber Gedanken machen zu müssen. Auf der Deko-Stufe kommt jetzt der Kennertrick, also während dieser Pause. Mach den Reißverschluss auf, bewege Arme und Beine ordentlich und spüle damit alles gut durch, um den Geruch etwas zu mindern.
Das ist smart.
Aber wenn du dann da während der Deko-Zeit wie so ein verrücktes Huhn rumgestikulierst, wissen doch alle sofort, was du machst.
Ja, aber alle haben ja das gleiche Problem.
Ja.
Also da ist ja nichts peinlich dran.
Ja, ja, so. Ja. In warmem Wasser geht das super, bei kaltem Wasser ist das nicht so schön, aber besser als zu stinken wie ein Klo. Oh. Wir waren oft 1 bis 2 Stunden unter Wasser, da lohnt es sich nicht zu kämpfen. Wie machen es die Trockentaucher? Was meint sie mit Trockentaucher?
Das weiß ich gerade auch nicht.
Hier ist in den Anzug pinkeln natürlich keine Option, da der, also wahrscheinlich, wenn du gerade an...
Ach so, das sind diese also nicht diese Neoprenanzüge, sondern die sind so ein bisschen sackartig. Ich habe den Namen jetzt leider vergessen. Das ist für kälteres Wasser zum Beispiel.
Ach so, ja. Okay. Hier ist in den Anzug pinkeln natürlich keine Option, da der Körper gar nicht nass wird und es keine Spülung gibt. Ah.
Naja, du schiffst den dann in den Anzug, das bleibt da drin.
Die Männer haben hier natürlich eine gute Lösung mit Pinkelventil am Anzug. Pinkelkondom und Hautkleber geht es gut. Scheiße. Mir als Frau blieben damals nur Erwachsenenwindeln. Schön ist anders. Um euch eine grobe Idee für den Anwendungsfall zu geben. Wir hatten einen 1,5 Stunden Tauchgang im Bodensee an der Jura geplant. Das ist so ein Wrack im Bodensee. Inklusive Bootsfahrt, Vorbereitungen waren das gut 3,5 Stunden im Trockentauchanzug.
Oh, scheiße.
Einer der Männer hat sich für diesen Trip und auch einige andere Tauchgänge selbst einen Katheter gelegt. Nein, er war kein Arzt, sondern Inneneinrichter. Er hat das aber mehrfach an sich geübt.
Auch ein schräges Hobby, vor allem das zu Hause sitzen und zu üben.
Ja, also Diurese, nee, wie heißt es nochmal?
Ja, Diurese, ne?
Diurese.
Diurese.
Also Pissen ist selbst für erfahrene Taucher noch ein herausforderndes Thema, das sie beschäftigt. Das kommt auf dich bei späteren Tauchgängen vielleicht auch noch mehr zu.
Ich empfehle im warmen Gewässer einfach keinen Neoprenanzug tragen, trotz aller Vernunft. Weil da war das nämlich kein Problem. Aber stimmt, mit dem Neoprenanzug war das schon ein
Problem. Kannst du dir vorstellen, einen Katheter zu legen? Hast du sowas mal gemacht oder gehabt?
Nee, bisher noch nicht. Ich habe jetzt auch nicht direkt die Motivation, das an mir auszuprobieren.
Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht so genau, wie das funktioniert. Wird da dein Penis an so einen Schlauch einfach dran geklebt?
Nee, wenn ich das richtig im Kopf habe, geht das Ding, also steckst du dir halt so ein kleines Röhrchen in die Mangina.
Und in die Harnröhre?
Ja, ja, und dann läuft das halt direkt raus. Also zumindest war das so bei Dr. House, als er das selber bei sich gemacht
hat. Okay, ein neues Thema für die Zukunft. Schreibt uns zum Thema Katheter, das interessiert mich wirklich. Ja. Ich habe sowas noch nie bekommen, zum Glück.
Also bei House gibt es eine Folge, da legt er sich selber einen Katheter um Klo und dann schiebt er sich dort in die Mangina und dann läuft's.
Okay.
Ja. Aber ich weiß nicht, ob das eine spezielle Form des Katheters ist, kein Plan. Also der kann halt wegen übermäßigem Drogenkonsum nicht pissen. Also
ja.
Deswegen weiß ich nicht, ob es da verschiedene Techniken gibt.
Ne, mir hat im Krankenhaus zum Glück immer die Ente gereicht, diese Flasche.
Ja.
Gut, Nicole schreibt weiter und jetzt wird's spannend. Zweitens, Koten beim Tauchen nach über 20 Jahren aktivem Tauchen habe ich noch niemals gehört, dass jemand in den Anzug gekackt hat. Noch nie. Also wirklich nie. Und das finde ich als Laie jetzt erstaunlich, weil wir haben ja schon jetzt erfahren, dass dieser Anzug und das alles sehr auf deinen Organismus drückt.
Ja,
aber die Kacke bleibt wohl drin.
Ich glaube, die Hemmschwelle, sich selber einzuscheißen, ist aber auch nochmal deutlich größer, als sich selber anzupinkeln.
Mhm.
Also, und du kriegst natürlich so einen Scheißreflex, so Kackewehen, die kriegst du ja viel besser unter Kontrolle als Harndrang.
Ich kann mir, sagt er, what's up, Tobi, what's up? Ich kann mir vorstellen, dass dieser Außendruck, von dem Nicole im Punkt 1 berichtet hat, dass der beim Koten eher dazu führt, dass die Scheiße drin bleibt. Weißt du?
Weil der Darm sich verschließt so ein bisschen.
Ja, dass so dein Enddarm, der Mastdarm, so das letzte Zehntel in deinem Verdauungsapparat, das wird so zugedrückt, kann ich mir vorstellen.
Das kann sein, das kann ich jetzt nicht sagen, ob das wahr ist, aber das klingt nicht so unlogisch.
Okay.
Also zumindest hast du ja kein, also wenn du auf den Darm drückst, musst du ja auch nicht kacken, im Gegensatz zur Blase. Oder zumindest nicht so doll.
Ja, das meine ich. Es kann sein, dass der Druck dazu führt, dass du eher Verstopfungen kriegst.
Was ich jetzt meine, selbst wenn das keinen Effekt hätte, bist du ja in einem ganz normalen Scheißerhythmus und du wirst ja wohl klug genug sein, um, bevor du 1,5 Stunden tauchen gehst, vorher scheißen zu gehen und, dich dann 1,5 Stunden zusammenzureißen. Das ist beim Pinkeln, wie gesagt, schwieriger, vor allem, weil du halt den Druck hast, der dann auf die Blase drückt. Ne?
Ich weiß nicht, Tobi,
ich weiß es auch nicht. Also
du hast in Thailand ja relativ viel scharf gegessen, aber es ist dir trotzdem nicht passiert. Also,
ja, das stimmt.
Ja, liebe Proktologen
aber da draußen. Aber ich war auch nur 30 Minuten unter Wasser.
Also liebe Proktologen da draußen, schreibt uns zu diesem Spezialthema bitte.
Bitte.
Ja. Und drittens, Fische füttern, beziehungsweise warum du beim Essen gut kauen solltest. Tauchen macht hungrig.
Boah, ja.
Und man futtert im Tauchurlaub wie ein Scheunendrescher. Wichtig ist es, wirklich gut zu kauen, insbesondere bei Frühstück und Mittagessen. Das ist ein guter Rat, den dir wohl die wenigsten erzählen. Warum? Im Tauchurlaub fährt man oft mit dem Boot zum Tauchsport, da kann es schon mal schaukelig werden und bis 5 Meter Tiefe merkt man die Wellendünung manchmal auch noch. Falls du seekrank wirst und dich unter Wasser übergeben musst, hast du 2 Optionen. Du nimmst den Lungenautomat aus dem Mund und kotzt einfach ins Wasser. Falls du dich in Wellen übergibst, darfst du nicht direkt einatmen. weil der Automat ja nicht im Mund ist. Sonst aspirierst du Wasser. Für die Laien, das ist schlecht, aber schwer, den Einatemreflex hier zu unterbinden.
Boah, ja, das ist mir einmal passiert. Also nicht kotzen, sondern aus Wasser Reflex unter Wasser einatmen. Ja.
Ehrlich?
Ja. Ich habe so eine Übung verkackt und, also, das war nicht mal eine offizielle Übung, sondern ich, also, im Laufe dieser Ausbildung macht man unter anderem die Übung, das Mundstück aus dem rausnehmen, kurz warten, wieder reinstecken und einmal so durchpusten, damit das Wasser aus dem Gerät raus ist. So, und das, mein Bruder und ich hingen an diesem Seil und mussten ewig lange warten, weil vorne irgendwo ein Problem war. Und dann haben wir das halt so gemacht, so zum Üben halt, ne? Also jetzt nicht unter Aufsicht, sondern einfach so, war auch nur einen Meter unter der Wasseroberfläche, also alles cool, ja. Und beim, keine Ahnung, dritten, vierten Mal oder so, habe ich vergessen, vorher einzuatmen. Also ich habe das Ding rausgenommen, reingesteckt und wollte halt durchpusten, was halt nicht geht, wenn du keine Luft in der Lunge hast. Und da habe ich Panik gekriegt und Wasser eingeatmet. Wie gesagt, das war direkt unter der Wasseroberfläche, das war jetzt kein Thema, sonst hätten wir es auch nicht gemacht.
Da kriegst du dann Wasser in die Lunge?
Ja. Also so ein bisschen zumindest.
Ist das schmerzhaft?
Ich habe einen üblen Hustenanfall gekriegt. Es war nicht viel offensichtlich, ne? Es war nicht nur so ein 3-4 Tropfen. Also das kennt ja jeder auch aus dem Schwimmbad, wenn du mal irgendwie so, keine Ahnung, Wasser einatmest. Ja? Das ist unangenehm, du musst halt husten wie Sau und dann ist auch wieder gut.
Aber wenn das nur so eine ganz kleine Menge ist, ist das wahrscheinlich unbedenklich. Ne?
Oder will ich hoffen. Also mir ging es danach nicht schlechter. Du hustest wie Sau und dann ging es weiter.
Okay, du hast jetzt nicht ein paar Stunden Atembeschwerden gehabt oder so.
Nee, gar nicht. Es war halt eklig, ne? Es ist halt mehr Wasser, aber ansonsten war das gut.
So, jetzt geht's weiter. Nicole schreibt: Besser ist es, du lässt den Lungenautomat drin.
Mhm.
Beim Kotzen.
Das haben wir in der Schule auch gelernt.
Echt? Mhm. Gut festhalten, der Kotzdruck ist echt hoch.
Ja.
Du kotzt einfach los und du bekommst dann aber direkt Luft für die nächste Kotzwelle. Dafür solltest du aber gut gekaut haben, damit alles auch durch den Blasenabweiser ablaufen kann.
Also das ist das Ding, wo du durchpustest, ne? Wo das immer diese Luftblasen vorne aus dem Mundstück rauskommen.
Es ist echt eklig, wenn du einen nicht gut gekauten Spaghetto aus dem Blasenabweiser rausziehen musst.
Ah ja, das glaube ich, ey.
Kotzen ins Wasser nennen wir Taucher übrigens die Fische füttern. Und viertens noch eine wirklich eklige Geschichte am Ende. Ich hatte mir im Urlaub einmal einen Lungenautomat eines Freundes ausgeliehen, da ich diesen mal testen wollte. Unten angekommen bemerkte ich einen merkwürdig süßlichen Geschmack im Mund. Ich nehme den Lungenautomat raus und sehe einen gut 15 cm langen dicken Rotzfaden aus dem Mundstück sanft in der Strömung tanzen. Das war das Widerlichste, das ich je beim Tauchen erlebt habe. Tobi, herzlich willkommen in diesem schönen Club und Hobby. Mein Freund Alex und ich hören euch mit großer Begeisterung weiter so. Viele Grüße aus Norddeutschland, Nicole.
Ja, vielen Dank für die Info, Nicole. Vor allem vielen Dank für das letzte Bild. Das ist meine absolute Horrorvorstellung. Also ich kann besser mit Pipi und Kacke als mit irgendwelchen Rotzfahnen.
Und Kotze.
Ja, Kotze ist, also Kotze ist in Sachen Körpersekrete auf Platz 2, auf Platz 1 ist alles, was so Rotz und Glibber so aus der...
Das ist auf Platz 2?
Ich finde das...
Also Kotze ist für mich nur auf Platz 2. Richtiges Erbrochenes ist nur auf Platz 2.
Ja, also ich kann zum Beispiel Erbrochenes, also da wird mir auch ultra schlecht, ich finde das mega eklig, aber ich kann das zum Beispiel wegmachen. Wenn du jetzt aber so einen richtig ekligen Jill am Boden spuckst, dann muss ich sofort kotzen, ich finde das so eklig.
Echt?
Das kann ich auch nicht wegmachen, ne?
Abgefahren, jeder kennt das oder viele kennen das, die nachts vielleicht noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, dass irgendwo Kotze ist in der U-Bahn oder im Bus.
Ja.
Und dieser Geruch, der ist ja das Schlimmste.
Ja, der Geruch ist das Schlimmste.
Ich behaupte,
stimmt,
der Geruch ist noch schlimmer als der von Scheiße.
Ja, der ist.
Weil der reizt dich so richtig, ne?
Ja, da ist halt auch Säure mit drin und so, da tut so richtig weh.
Ja.
Also für einen Geruch tut's weh.
Auf der anderen Seite würden die meisten Menschen, wenn sie die Entscheidung hätten, ein kleines Stückchen Kotze oder Kot in ihrem Lungenautomat zu haben, sich wahrscheinlich mit Sicherheit immer für die Kotze entscheiden.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde Kotze auch ekliger als Kacke.
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir da evolutionär drauf programmiert sind. Kacke ist halt normal, Kotze ist ganz schlechtes Zeichen.
Ja, das dachte ich mir auch. Kotze ist so ein Warnsignal für den Urzeitmenschen. Fuck, da ist Gift im Essen. Übergib dich lieber auch mal.
Ja, denk ich mal, ne?
Also
es muss ja irgendeinen Grund haben, dass wir das so wahnsinnig eklig finden. Siehe Hunde. So, die finden das nicht eklig, die essen das.
Ja.
Na, also es.
Und eine Zuschrift haben wir noch vom Dani. der hat geschrieben, dass er etwas von dir enttäuscht war in der Tauchenfolge, lieber no. Tobi, weil er meinte, dass du die Gefahren des Tauchens etwas verharmlost hast.
Warte, ich habe doch tausendmal gesagt, dass er tödlich ist.
Meine ich eigentlich auch. Dani schreibt, ich als mehrjähriger Taucher mit Tech-Ausbildung stehe auch noch nicht am Ende des Lernens, was die physikalischen Gesetze und die Gefahren dahinter betrifft. Grundsätzlich bleibt abschließend zu sagen, jeder, der im Wasser abtauchen möchte, sollte eine Ausbildung bei einer renommierten Tauchervereinigung wie PADI, ja. SSI etc. durchlaufen und sich stetig weiterbilden und am wichtigsten Praxiserfahrung sammeln. In diesem Sinne und macht weiter so und gut Luft. Und damit meine ich nicht eure Ausgasungen des Alltags.
Nee, aber das ist absolut wahr. Also bloß nicht ohne Ausbildung da irgendwie rangehen, weil das ist komplett krank. Außerdem glaube ich, wenn da was passiert, wird da mit Sicherheit keine Versicherung mitspielen, wenn du keine Ausbildung hast.
Das weiß ich nicht.
Aber das ist ja das, was im Deutschen am meisten Angst macht, aus versicherungstechnischen Gründen. Es ist halt auch einfach mega dumm. Also wie viel ich da gelernt habe, eben auch mit Leuten, also jetzt nicht von einem YouTube-Video, wo ich keine Rückfragen stellen kann, sondern halt eben mich mit Leuten unterhalten über eben solche Situationen. Daher weiß ich das mit dem Kotzen. Das steht jetzt nicht im Lehrplan, sondern das hat, die Frage halt hat jemand gestellt bei uns im Kurs. Ja. Und
das erzählt man sich in der Taucherwelt.
Ja, sowas, ne? Also das macht schon wahnsinnig viel Sinn. Außerdem unter Anleitung anständig auch die Praxiserfahrung zu machen und so, ist schon geil.
Also ich glaube, ich würde eher in meinen Lungenautomat reinreihern. Ich habe jetzt keine Taucherfahrung, keine große, außer einem, wie gesagt, einem Schnupperkurs mit 12.
Ja gut, aber besser Ekel als tot, ne?
Kommt drauf an, wie tief du bist. Wenn du in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Metern Tiefe bist, hätte ich ganz große Angst davor, den Lungenautomat rauszunehmen und zu reiern, weil wir alle kennen das. Wenn du reiern musst, ist es meistens nicht nur ein Schwall, sondern mehrere Kotzwellen, wie Nicole hier geschrieben hat. Und da hätte ich ganz große Angst vorm Ersticken, dass ich es zwischen den Kotzwellen nicht mehr schaffe, das Ding reinzunehmen.
Ja. Du kannst ja auch, beziehungsweise du kannst schon schnell auftauchen, aber unter hohem Risiko halt, ne? Durch die Kompression. Also auf jeden Fall in die Maske kotzen. Allerdings, wenn du so in 10, 15 Metern unterwegs bist, ich glaube nicht, dass man von Natur aus auf die Idee kommt, dieses Ding rauszunehmen, wenn es nicht unbedingt sein muss.
Ja, eben.
Weil eben. Das ist alles, was dich am Leben erhält.
Aber ich würde das schon mal gerne live erleben, wie ein Taucher reiert. Das macht bestimmt lustige Geräusche unter Wasser. Ja.
Vor allem, du hörst das ja auch so geil unter Wasser, ne? Du hörst ja echt alles unter Wasser, das ist ja richtig krass.
Richtig, der Schall verpflanzt sich ja kilometerweit.
Das ist so geil, was man alles hört unter Wasser.
Ja, ja, auch deswegen gut kauen, nicht, dass die Bröggeles noch Haie anlocken. Na gut.
Ja, ich freue mich wieder aufs Tauchen. Im August will ich mit meinem Bruder noch nach Kroatien.
Oh, geil. Tauchen.
So für ein Wochenende oder so, nur mal schnell geil, hin.
Ey. Ja, hier, Dani hat sich ja drüber aufgeregt, dass wir das verharmlost haben oder du. Wir hatten halt in dieser Open-Water-Folge, war halt so die Hauptstory, hey, die Gefahren, die in so Filmen uns da fürs Tauchen und so gezeigt werden, die sind in der Realität kein so ein großes Thema, sondern in der Realität haben die Taucher mit anderen Sachen viel größere Probleme.
Ja, wie zum Beispiel Dekompressionen und so.
Oder,
ne?
Oder Abreiern oder Diarese.
Genau, ja.
Ja.
Ja, also deswegen fand ich das ja bei Open Water auch so geil gemacht, weil die da alles im Prinzip gezeigt haben, was ich auch in der Schule gelernt hatte oder habe. Ich hoffe nicht hatte. Hatte würde ja bedeuten, dass der Vorgang abgeschlossen ist. Ja.
Ja.
Wir kommen ich hätte echt mal schwören können, dass ich tausendmal gesagt habe, dass das tödlich ist, aber vielleicht ist das auch als Gag rübergekommen. Das kann natürlich auch sein. Also hiermit nochmal ganz offiziell, Leute, wenn ihr nicht tauchen könnt, geht nicht tauchen, weil das bringt euch um.
Ja. Ja.
Das kann man so sagen.
Ja. Ja, richtig, ja. Die nächste Zuschrift stammt von Tom. Liebe Kackis, ich höre gerade eure aktuelle Folge über das SAMS. Und ich glaube, es wird meine neue Lieblingsfolge.
Oh.
Ach, schön. Euer und vor allem Sarahs flammendes Plädoyer für die Kinderliteratur ging mir direkt ins Herz. Ich bin Schauspieler und habe die letzten Jahre seit Ende meiner Ausbildung, mittlerweile fast 12 Jahre, im Kinder- und Jugendtheater gearbeitet, dem kleinen, verreckenden und ungeliebten Kind in der deutschen Theaterlandschaft.
Ist echt so.
Jedenfalls hatte ich immer das Gefühl, und ich habe mich auch mit Intendanten angelegt, die Gespräche mit mir abgebrochen haben mit dem Satz, mit Kinder- und Jugendtheater lässt sich kein Geld verdienen. Ich bin ein Fan von Tobis Idee, kindisch als positiv konnotiertes Wort weiter zu verwenden und will versuchen, selbst öfter auch mal kindisch zu sein und es zu lieben, gerade für meinen Sohn. Nur Liebe für euch und diese Folge. Erwachsensein ist scheiße, Tom.
Ist so. Erwachsensein ist echt scheiße.
Eieieiei. Also Schauspieler oder Schauspielerin zu sein, ist ja allgemein kein empfehlenswerter Beruf.
Da muss man wollen. Muss
aber
man
Tom,
wollen.
Wem erzähle ich das? Ja. Abgefahren. Finde ich abgefahren, weil ich war jetzt schon mal 2-3 Mal mit meinem 2,5-jährigen Söhnchen im Puppentheater und ich habe das Gefühl, die scheffeln da Kohle ohne Ende.
Ohne Scheiß.
Weil der Laden war immer bumsvoll und die Tickets sind nicht günstig.
Also das verstehe ich auch nicht. Also so die, ich sag mal, Inside-Theater-Erfahrung, die ich habe, also dass ich im Theater irgendwie gearbeitet habe, war auch immer Kinder-Puppentheater und so weiter rappelvoll, aber eben dieser Text. So, ne, also dass das nicht für voll genommen wird. Dass das nicht so wichtig ist wie das große Shakespeare-Stück abends. Sorry, aber Erwachsene gucken sich seit 400 Jahren Shakespeare-Stücke an. Das ist im Zweifel wirklich nicht so wichtig wie Kinder, die zum ersten Mal etwas sehen.
Ja.
Ne? Also, das ist, also jetzt nichts gegen Shakespeare, aber ihr wisst, was ich meine.
Tobi und ich spielen ja Improvisationstheater seit über 10 Jahren und das erste Theater, in dem wir lange waren, die Burg in Hamburg-Barmbek, das Theater musste leider während des Lockdowns dicht machen. Ja. Das haben die nicht überlebt. Leider. Aber einer der letzten Moneymaker dieses Theaters, dem Theater ging es auch schon vor dem Lockdown nicht so gut, obwohl wir da waren. Und ja, kann man tatsächlich so sagen. Ja. Und so einer der letzten Moneymaker dieses Theaters war ein Puppentheater.
Ja, und da war rappelvoll das, jedes Mal.
Das mehrmals die Woche rammelvoll war.
Ja. Aber auch hier, ne, so richtig für voll genommen, es ist halt nur Kindertheater.
Leider.
So ein Quatsch.
Leider. Auch furchtbar. Das hier, das Wort kindisch positiv zu konnotieren, hast du dich ja dafür eingesetzt, kommt halt auf die Situation an. Es gibt halt auch wirklich Situationen im Leben, wo kindisch definitiv eine negative Konnotation hat.
Zum Beispiel,
wenn du mit jemandem eine ernsthafte Diskussion über ein schwieriges Thema führen willst, weißt du?
Ja, aber das ist ein ganz klarer Punkt von Erwachsensein ist scheiße. Warum muss ich ernste Gespräche führen, wenn alle kindisch wären?
Ja, richtig.
Kinder führen auch keine ernsten Gespräche.
Ja, es ist leider halt so menschlich, für uns ja jetzt ein beleidigendes Wort, es ist leider so menschlich, dass man überhaupt ernste Gespräche führen muss.
Ja.
Richtig scheiße. Ja.
Außerdem ist ein ernstes Gespräch auf einer Schaukel doch viel cooler als an einem Tisch.
Ja, das stimmt. Ach, aber gut, dass wir uns kurz mit was Schönem Kindischen beschäftigt haben. Jetzt wird es nämlich technisch, Tobi.
Oh.
Du erinnerst dich an die Final Destination Folge.
Ja.
Da kommt ein neuer Film gerade.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob du den Trailer schon zum neuen Final Destination gesehen hast. Der macht selbst mir, der dieses Genre richtig scheiße findet, Bock.
Nee, ich hab den noch nicht gesehen.
Der wirkt echt richtig geil.
Echt? Ich habe mir vorgestern, kennen wir ja alle diese Trailer-Zusammenschnitte für ein ganzes Jahr, ne? Welche Filme kommen im Jahr raus? Von, keine Ahnung, die einschlägigen Seiten, die sowas machen. Und ich habe den von Final Destination übersprungen, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte.
Die Tode halt, ne?
Ja.
Hat man immer Angst, zu viele Tode schon zu sehen.
Aber auch wieder nur Fortsetzungen dieses Jahr, ne? Es ist frustrierend.
Daniel schreibt: Ich bin Themenpark-Designer.
Geil.
Seit 4 Jahren bald bei Karls Erlebnisdörfer. Kannte ich gar nicht, das ist so ein Franchise, die haben einen Haufen Erlebnisparks in Deutschland.
Oh.
Und da vor 14 Jahren im schwäbischen Freizeitpark Trips Drill. Da war was gibt's da zu lachen? Da war ich als Kind auch ein paar Mal.
Ja, glaube ich.
Ich bin, doper Name auf jeden Fall, Trips Drill. Ich bin zu dem Freizeitpark- und Achterbahn-Fan seit der Kindheit und kenne mich mit der Technik von Achterbahn bestens aus. Habe unter anderem 3 Achterbahnen für Trips Drill mitentworfen und eine davon sogar selbst mit aufgebaut, die Holzachterbahn Mammut. In der Final Destination-Folge sprecht ihr erwartungsgemäß natürlich auch über den 3. Teil und den Achterbahnunfall. Thematisch liebe ich diesen 3. Teil sehr, genau wie den 3. Beverly Hills Cop im Wonderland. Falls man sich erinnert.
Ja.
Zu diesem Achterbahnunfall aus Final Destination und der von euch dann ausgesprochenen Angst vor Achterbahnen und den Sicherungssystemen, den Bügeln, möchte ich kurz klugscheißen. Die Bahn, wie man sie im Film sieht, mit dem verworrenen Layout existiert so gar nicht. Ein Teil der Szene wurde allerdings tatsächlich auf einer bestehenden alten Achterbahn gedreht, einem sogenannten Corkscrew, also wie übersetzt man das?
Korkenzieher.
Vom niederländischen Hersteller Vekoma. Ein baugleiches Gerät stand vor vielen Jahren im Holiday Park in Hasloch, Pfalz. Diese Achterbahn besitzt gar keinen Looping, wie im Film gezeigt. Ja, das wurde einfach dazu erfunden.
Alter, sorry, aber Bruder, du hast ja maximal viel Ahnung von dem Thema. Wie kann man sich so gut mit Achterbahnen auskennen?
Oh, dieses Modell, das ist baugleich mit dem Superspeed V3, der an diesem und jenem Ort war. Geil. Das ist
ich liebe alles daran, das ist ja voll geil.
Daniel schreibt weiter. Jetzt wird's technisch zu Final Destination, zu den Details. Die Kameras, die auf die Schiene fällt. Dass eine herunterfallende Kamera einen solchen Schaden wie im Film an einem Achterbahnzug hervorruft, ist kompletter Blödsinn. Ein auf der Schiene befindlicher Gegenstand kann höchstens dafür sorgen, dass sich Teile im Rad verklemmen und diese sich nicht mehr sauber laufen und bremsen. Aber eine Videokamera würde von einem so massiven Zug bereits leer um die 5 Tonnen keine Auswirkungen haben. Der Zug würde die Cam einfach zermalmen und fertig.
Ja. Guter Punkt, vor allem so eine Kamera ist auch alles andere als stabil.
Ja, richtig. Also, selbst die stabilen.
Ja, ja, eben. Die kriegst du auch mit einem gezielten Löffelschlag kaputt. Ja. Also,
zur Hydraulik und dem Bügel, also der Haltebügel. Ich glaube, das ist so eine Urangst, dass dieser Bügel aufgeht in der Achterbahn. Der größte Schwachsinn ist natürlich die Zerstörung der Hydraulik dieses Sicherheitsbügels. Ein Achterbahnzug hat gar keine hydraulischen Bauteile. Wo soll auch der Druck herkommen? Also bei Hydraulik wird ja meistens mit Flüssigkeiten Druck aufgebaut und dadurch werden Elemente bewegt. Ja. Dafür brauchst du ja aber halt irgendwas, das diesen Druck aufbaut. Und laut Daniel ist es kompletter Bullshit, dass dieses Gerät sich mit an Bord des Achterbahnzugs befindet.
Ja gut, macht Sinn eigentlich, ne?
Ja. Die Bügel des Corkscrews sind rein mechanisch verriegelt über eine Art Zahnrad oder Zahnleiste, daher auch das Klacken beim Schließen. Und dann auch nicht einmal, sondern mindestens in doppelter Ausführung, um so eine zweifache Sicherheit zu gewährleisten. Belastungstechnisch würde hier eine Zahnleiste ausreichen, die zweite ist nur als zusätzliche Sicherung. Sollte mal eine ausfallen. Das hast du ja bei vielen Geräten, die super sicher sein müssen, dass du so mehrfache Redundanzen hast, wie das heißt.
Ja, klar.
Also, dass du in Atomkraftwerken hast du ja teilweise, ich weiß es gerade nicht, aber wahrscheinlich so 5- oder 10-fache Redundanzen, dass selbst wenn ein Gerät ausfällt, ein anderes einspringt und theoretisch müssen mehrere Geräte nacheinander ausfallen, damit da was passiert.
Ja. Ja. Aber kann der Verschluss sich nicht trotzdem öffnen, wenn er mechanisch ist?
Ja, Daniel schreibt, moderne Achterbahnen nutzen heute andere Techniken, die dann sogar vielfach abgesichert sind. Am meisten verbreitet sind heute Sicherheitsbügel mit Gasdruckzylindern, die elektrisch angesteuert und überwacht werden. Auch hier sind meistens mindestens 2 Gasdruckzylinder verbaut, obwohl einer ausreichend wäre. Auch können moderne Achterbahnen und andere Fahrgeschäfte heute erst dann gestartet werden, wenn alle Bügel ordnungsgemäß geschlossen und vom System freigegeben werden. Vor einem Versagen von Sicherheitsbügeln muss man also rein technisch keine Angst haben, zumindest in unserer westlichen Welt. Wir haben hier die besten Standards und zudem wird in jedem namhaften Park jede Achterbahn jeden Morgen vor Inbetriebnahme durchgecheckt. Ich steige in keine Achterbahn mit einem mulmigen Gefühl, sondern weiß genau, dass es sicher ist. Na gut, Daniel, du bist jetzt auch super Nerd halt.
Ja, allerdings, also wenn ich in Deutschland in einen Park gehe oder in Holland oder so, dann hab ich auch kein mulmiges Gefühl der Sicherheit wegen. Also das war mir klar, dass das unter massiven Auflagen passiert.
Es sind eher so die schmierigen kleinen Kackdinger wie auf dem Hamburger Dom, auf so Jahrmärkten in der Kleinstadt, ne, wo du ein mulmiges Gefühl hast.
Voll, also keine Ahnung, also selbst in Belgien ist Bobbyerland, was als ich klein war, ultra geil war und letztes Mal war ich so vor 15 Jahren da, das ist so runtergekommen leider. Ich weiß nicht, ob sie sich mittlerweile gefangen haben, aber so letztes Mal, als ich da war, war es wirklich runtergekommen. Selbst da habe ich mich freiwillig in die Bahn gesetzt, so weil es halt immer noch Belgien ist, so, ne? Also die lassen ja auch nicht alles durch. Also gefühlt, ich weiß nicht, wie da die Gesetzeslage ist, aber gefühlt sind die Benelux-Staaten ja genauso streng wie Deutschland.
Ja.
Außer Luxemburg, was Steuern angeht. Aber jetzt nochmal zurück zu diesen Bügeln. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Okay, du hast zwei Sicherheitsmechanismen. Ja. Auf der einen Seite entweder die Bolzen oder die Dings, aber immer doppelt.
Immer
ausgeführt.
Doppelt, ja.
So, das heißt, es gibt keine wirkliche Möglichkeit, das Ding so, dass sich das von selbst öffnet. Aber es gibt ja einen zentral gesteuerten Öffnungsmechanismus.
Mhm.
Wie verhindert man denn, dass der getriggert wird?
Tja,
oder kann
Ahnung.
Der überhaupt getriggert werden?
Ich nehme
werden?
Mal an, dass bei jeder Software oder bei jedem Gerät, das auch nur ansatzweise vom TÜV wohlwollend aus der Ferne angeguckt wird, da so eine Schaltung drin ist, dass du auf keinen Fall während der Fahrt da irgendwas ändern kannst.
Stimmt, vielleicht kriegen die auch erst, ich sag mal, irgendein, ob es jetzt ein Signal ist oder Energie oder was auch immer dafür oder ein Schalter oder sowas, wenn die wieder stehen. Ja. Weißt du, dass das unterwegs gar nicht möglich ist, die zu öffnen.
Hier, dazu schreibt der Daniel noch was Interessantes. Ich fasse den Absatz mal kurz zusammen, so wie ich ihn sinngemäß verstanden habe. Bei vielen Achterbahnen ist der Haltebügel eigentlich gar nicht nötig.
Okay.
Bei vielen Achterbahnen brauchst du den Haltebügel gar nicht, weil die Achterbahnwagen so designt sind, dass du durch den Druck, den du erfährst während der Fahrt, in den Sitz gepresst wirst. Die Bügel sind bei vielen Achterbahnen nur dran, um dich selbst vor deiner eigenen Dummheit zu schützen. Also, dass du nicht aufstehst.
Ja, ja. Und das würde passieren. Ja.
Kleine Geschichte von mir. Ich bin vor Jahren mal Speedboat gefahren, hier in Hamburg auf so einem Fluss. Es war irgend so eine Jochen-Schweizer-Scheiße, die mir jemand geschenkt hat. Es war richtig geil, aber ich hatte richtig Schiss. Speedboat, das ist so ein Motorboot, das mit einer Affengeschwindigkeit fährt. Und da wirst du nicht festgeschnallt, sondern du stehst nur und lehnst dich hinten gegen so ein Polster. Und das hat mich komplett fertig gemacht. Ich hatte da richtig Angst.
Ja, du darfst dich wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen noch gar nicht anschnallen, weil wenn du kenterst, bist du im Arsch, wenn du angeschnallt bist.
Und da hat uns das auch der Fahrer erklärt, und das wird ähnlich wie bei Achterbahnen sein. Durch die Kräfte, die du da erfährst, kannst du gar nicht rausfallen, weil du konstant in den Sitz gedrückt wirst. Um aus der Achterbahn rauszufallen, das ist jetzt mein physikalisches Verständnis, da gerne korrigieren, aber um aus der Achterbahn rauszufallen, musst du ja einen plötzlichen Impuls nach oben erfahren.
Ja.
Einen plötzlichen starke Kraft, die direkt nach oben geht. So, und so sind die meisten Achterbahnen ja nicht designt.
Das geht ja gar nicht. Und selbst wenn, also du hast ja viele Achterbahnen, wo die Beine auch zumindest teilweise bedeckt sind von der Schale, in der man sitzt. Also das heißt, du würdest ja erstmal mit den Beinen krachen. Okay, das würde jetzt nicht zwingend verhindern, dass man runterfällt, aber du würdest auf jeden Fall mitkriegen.
Ja.
Und dich dann halt im Zweifel noch festhalten können. Also.
Daniel schreibt so weiter in der Handlung. Das Abfallen eines Rades, was ja auch bei Final Destination passiert. Würde ein Rad einer Achterbahn abfallen, und ja, das ist technisch natürlich möglich, wenn auch unwahrscheinlich, würde kein Fahrzeug des Zuges direkt entgleisen, denn die Räder befinden sich in sogenannten Radschildern. Also das habt ihr bestimmt vor Augen, die haben so Seitenräder noch. Da sind nicht nur Räder oben auf der Schiene drauf, sondern da sind auch seitlich Räder angepasst, dass der Wagen so richtig eingebettet ist in diese Schiene. Ja? Im sehr unwahrscheinlichen Fall, so Daniel, dass ein oder mehrere Räder abfallen, gibt es noch Notlaufkufen, auf denen der Zug dann trotzdem in der Spur und sicher auf der Schiene gehalten wird. Danach ist das Radschild und Teile der Schiene zwar im Arsch, aber es verhindert das Entgleisen. Zum Thema Brechen der Schienen.
Das ist irre,
was da im Film alles passiert, ne? Zum Thema Brechen der Schiene. Im Film fällt ein Bauteil auf die Schiene und diese springt schlagartig mit einem sauberen Riss ab. Das ist natürlich absoluter Bullshit. Die Schienen bestehen aus Stahlrohren mit einer mindestens 1 Meter dicken Wandung. Da bricht nichts. Die heikelsten Stellen sind hier immer die Schweißnähte, aber ein Rohr einer Achterbahnschiene wird niemals mitten im Verlauf der Schiene verschweißt. Verschweiß wird immer am Anfang und Ende eines Schienensegments und dort dann mit einem Flansch, um die einzelnen Schienenelemente später miteinander zu verschrauben. Auch schnalzt im Film das Schienenrohr schlagartig hoch, was für eine Spannung im Material spricht. Achterbahnschienen werden allerdings nie auf Spannung gebogen und verschweißt, sondern alle Teile haben bereits vor dem Verschweißen die endgültige Form und haben keinerlei Spannungen.
Wäre das nicht auch voll dumm,
die auf Spannung zu schweißen?
Ja, also
weiß ich nicht.
So ins Blaue rausgesprochen, aber die stehen ja draußen. Und wenn da Spannung drauf ist, würde doch ein Temperaturwechsel zu massiven Biegungen und sowas führen, oder nicht?
Keine Ahnung. Also ich erinnere mich an das Baumenü bei Rollercoaster Tycoon, dem Videospiel, wo du einen Themenpark baust. Da waren im Baueditor die Schienenteile auch schon fertig. Da konntest du auch nichts biegen und krümmen. So, du hast diese 5 Tetris-Steine, die benutzt du.
Und das ist ein absolut faires Autoritätsargument. Das ging nicht bei Rollercoaster Tycoon.
Das hat Daniel leider nicht geschrieben. Da die Rückfrage an dich, Daniel, vielleicht kannst du dazu kurz schreiben, waren in der Ausbildung als Achterbahndesigner, war da das Spiel Rollercoaster Tycoon bei euch ein Ding?
Und sogar Pflicht- und Prüfungsrelevant?
Und oder Ey, du lachst, das Spiel Kerbal Space Program, mhm, wo du Raumschiffe ins Weltall schickst und eine krass simulierte Orbitalmechanik hast, wurde wohl teilweise schon bei der ESA benutzt für die Ausbildung.
Ja klar, um Verständnis dafür zu kriegen, warum nicht?
Ja, um erstmal ein Gefühl zu bekommen. Genau, ne? Ja. Und Daniel, zweite Frage an dich. Spielt dieser Film Final Destination eine Rolle für euch? Bekommt ihr so wie Ausbilder Klaus das als Horrorvideo vorgespielt, als angehende Achterbahndesigner oder Designerin?
Selbe Frage an alle Baumstammtransporteure da draußen. Kriegt ihr Final Destination 2 gezeigt, bevor ihr losfahrt?
Ja, auf jeden Fall. Bei der internationalen Baumstammtransportier-Konferenz wird ja immer als Intro gezeigt, diese Szene. Und die lachen dann auch alle immer darüber.
Ja, ist mir auch schon passiert.
Ja. Zu guter Letzt noch das Steckenbleiben im Looping, schreibt Daniel. Nehmen wir mal an, alles Vorherige ist trotzdem passiert. Dann schleift der Zug auf der Strecke, einzelne Fahrzeuge fehlen, der Zug würde so viel Schwung verlieren, er würde gar nicht mehr im Looping ankommen, der hier auch erst am Ende der Bahn kommt. Generell kommen solche Looping-Elemente immer sehr zu Beginn, da der Schwung im Verlauf der Bahn immer mehr abnimmt. Dass Achterbahnzüge mal im Looping hängen bleiben, ist allerdings wirklich schon mal passiert, auf sehr alten Anlagen. Hier ist damals eine Achse gebrochen, zum Beispiel in Belgien, und diese hat sich dann in einer Schiene verkeilt. Ohne solchen Schaden ist das zumindest im Looping aber noch nie passiert. Ja? Im Europapark ist zum Beispiel kürzlich ein Zug der Blue Fire in der hohen Kurve nach dem Launch hängen geblieben, ohne Schaden, nur aufgrund von starken Gegenwinden.
Ach krass.
Hier reicht dann meist eine leichte Gewichtsverlagerung, einmal anstupsen, um den Zug wieder in die eine oder andere Richtung fahren zu lassen. Ja, das ist halt aber trotzdem scheiße, wenn du hängen bleibst, auch wenn dir nichts passiert.
Ja, es ist halt ultra unangenehm. Meinst du, was du da an Panik kriegst im ersten Moment?
Wieder Kinderthema. Mein Sohn hat ein Bilderbuch, wo Leute in einem Skilift hängen bleiben und dann kommt der Hubschrauber, der Rettungshubschrauber, und die Leute werden da rausgeholt. Mhm. Natürlich wird da keiner enthauptet, aber diese Minuten und Stunden, die du in diesem feststeckenden Fahrzeug verbringst, das ist ungeil, glaube ich.
Das ist schon eine ziemliche Horrorvorstellung.
Das glaube ich auch, ey. Vor allem in der Achterbahn, wo du die Angst hast, ständig runter. Ich weiß nicht, kriegt man in der Achterbahn-Designer-Ausbildung auch beigebracht, wie man solche Leute dann beruhigt, wenn die da feststecken?
Naja, ich sag mal so, im positiven Sinne spielt das ja keine Rolle, die können ja eh nicht weg. Also die können ja toben, wie sie wollen. Also die stecken da in den Dingern drin, es nervt halt nur das Geschrei.
Ja gut, aber ein lebenslanges Trauma von der Achterbahn ist auch nicht geil.
Ach, wie viele Leute haben ein lebenslanges Trauma von irgendwelchen Achterbahnen, also wegen der Fahrt?
Das bleibt
ja, stecken bleibt, scheißegal.
Normalen Fahrt. Ja, Daniel schreibt, Fazit, Achterbahnen sind sehr sichere Fortbewegungsmittel. Das Gefährliche an einem Freizeitparkbesuch ist in der Regel die Anfahrt mit dem Auto. Dass in Freizeitparks auch mal was passiert, ist nie auszuschließen. Aber bei vielen Millionen von Besuchern im Jahr ist die Unfallrate sehr gering. Wenn etwas passiert, wird es nur meist medial direkt ausgeschlachtet und aufgebauscht. Danke, Blödzeitung.
Ja, das ist natürlich wahr. Ich glaube, das Gefährlichste in so einem Freizeitpark sind die Pommes.
Das Essen, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und Daniel schreibt noch zum Schluss, die meisten Unfälle in einem Freizeitpark geschehen meist nicht aus technischen Gründen, sondern aus Fehlverhalten von schlecht eingewiesenem Personal oder durch die Gäste selbst, die über Zäune klettern, sich nicht an Regeln halten und so weiter. Wie viele Leute wurden schon enthauptet, weil sie wegen eines verlorenen Handys oder Caps in eine abgesperrte Achterbahn kletterten und dann vom Zug erfasst wurden? Viele Grüße aus Rövershagen bei Rostock, Daniel. Das erwähnt er hier so im Nebensatz.
Ja, das ist mir aber tatsächlich schon mal untergekommen, die Information. Ich glaube, auch nach unserer Folge, ja. Fuck, in welchem Park war denn das? Da war ich sogar schon. Das ist so eine. Da gibt es mehrere von diese Achterbahnen, wo du nicht sitzt, sondern so hängst. So rechts und links von der Schiene so runterhängst. Kennst du das?
Ja.
Da gibt es zum Beispiel hier im Heidepark gibt's so ein Ding. Und da habe ich mal von einem Fall gelesen, dass da jemand, um sein Handy zu holen, über den Zaun geklettert ist. Also jetzt nicht im Heidepark, sondern bei so einer Achterbahn. Obwohl, vielleicht war es sogar im Heidepark, ich weiß nicht mehr. Und dabei halt geköpft wurde. So, weil der halt ein absoluter Vollidiot war, zu denken, es wäre eine gute Idee, sein scheiß Telefon unter so einer Waffe hervorzuholen.
Das ist der wahre Grund, warum sie im Jurassic Park die Leitungen unter Strom gesetzt haben.
Ja, wegen den Vollidioten.
Die hatten vor, später noch Achterbahnen drüber zu bauen.
Ja, oder halt, ne, dass da einfach generell keiner hochklettert. Ich glaube nicht, dass diese Stromanzahl einem, also zumindest laut Spielberg, einer gepanzerten Echse wirklich ernsthaften Schaden zufügt. Das ist ja wie die Stromzäune an Weiden für Kühe. Ich habe schon mal gegen so ein Ding gepisst, also sprich, ja, die maximale Schmerzerfahrung habe ich mit diesen Dingern gemacht. So eine Kuh wird das gar nicht merken.
Ja, das hatten wir doch in der Jurassic Park-Folge auch bei so Weidetieren. Okay, also der T-Rex ist jetzt kein Weidetier. Aber bei den allermeisten Tierarten ist es wohl so, dass die diesem Schmerzreiz sehr effektiv aus dem Weg gehen. Also meistens reicht es auf der Kuhweide aus, wenn du ein paar Tage den Zaun anlässt und wenn die Kuh das 2-3 Mal gecheckt hat, kannst du den eigentlich auslassen.
Ja. Aber außer halt vor irgendwelchen besoffenen Teenagern. So, ne, da machst du den halt wieder an.
Eine Kuh ist halt kein T-Rex und wie gesagt, weißt du halt nicht, ob Herr Hammond im Jurassic Park später noch einen Corkscrew über das Brontosaurus-Gehege bauen will.
Ja, das war. Ja, aber guck mal, ich meine, der kleine Scheißer überlebt das, ja, bei Jurassic Park, der kleine Junge. Der kriegt die volle Ladung Strom ab und der überlebt das. Wie soll das einem T-Rex auch nur wehtun, was da passiert?
Ja.
So, ne? Also, also. Was heißt wehtun? Okay, aber ernsthaft Schaden zufügen. Wehtun wird's, ne? Dann greift er halt den Zaun nicht an, weil er merkt, nee, das tut weh, das machen wir nicht. Sollte man denken, Tiere sind blöd, Menschen funktionieren genauso. Niemand packt freiwillig einen Weidezaun in dem Wissen, dass selbst der Stromstoß, wenn überhaupt einer drauf ist, nicht wirklich wehtut, sondern eher unangenehm nur ist.
Ja.
Aber es hilft ja auch bei Menschen. Gartenzäune, weißt du, die so hoch sind wie mein Knie, halten uns davon ab, einen Garten zu betreten.
Ja gut, das ist aber eher eine psychische Hürde.
Das meine ich ja. Ne? Also dieser Stromstoß ist auch eine psychische Hürde.
Oder,
das ist
keine oder physische. Warnung vor dem Hundeschilder.
Ja.
Bei Leuten, die gar keinen Hund haben.
Ja, oder nur so eine Trethupe, weißt du, die dir maximal die Schnürsenkel durchbeißen können.
Ja, oder Fake-Kameras.
Ja, Fake-Kameras, ja. Ja, ey, weißt du, alle Lebewesen sind blöd genug, auf sowas reinzufallen.
Ja.
Und dementsprechend, ja.
Es ist halt immer eine Kosten-Nutzen-Abwägung.
Einfach ein Stromzaun und um Achterbahn. Mann.
Manche Leute treffen bei dieser Kosten-Nutzen-Abwägung halt eine falsche Entscheidung und hängen dann im Corkscrew.
Ja, und werden dann enthauptet.
Und die Nachkommen müssen das dann den Kindern erklären, wie Großvater gestorben ist. Und das ist kein schönes Gespräch.
Er hat sein Telefon verloren und wurde deswegen von einer Achterbahn in einem Vergnügungspark geköpft.
Also, makaberes Thema jetzt, Alter. Aber stell dir das vor, dein Großvater kam zu Tode bei einem Achterbahnunfall, weil er da reingelaufen ist und enthauptet wurde.
Um sein Handy zu holen. Also die Begründung ist halt auch so blöd.
Das ist so peinlich, da erzählst du deinen Kindern doch lieber, er wäre SS-Mitglied in Gefangenschaft gewesen oder so.
Das ist echt so.
Das ist so peinlich.
Kauft dir dort keiner mit dem Handy ab,
ja.
Scheiße. Es ist halt wirklich unangenehm, ne? Also ich stelle mir das auch richtig scheiße vor für alle Betroffenen.
Ja.
Also nicht nur, dass jemand Geliebtes gestorben ist, sondern auch wie. Na, das ist so blöd. Das
und also jetzt mal Spaß beiseite, stell dir vor, du sitzt selber in der Achterbahn bei diesem Vorfall und erlebst, wie unter dir Opa Heinz gezweiteilt wird.
Boah.
Eine Sekunde, nachdem er sich freut, weil er sein Handy wieder hat. Weißt du, er reckt so triumphierend noch das Handy nach oben und zack. Zack. Nächstes Thema.
Übel.
Wir hatten im Premium-Kanal vor einer Weile die Folge Rage Mode, Apotheken. Wo ich richtig abgeschumpfen habe über komische Beratungen in der Apotheke, wo dir überteuerte Vitaminpräparate angedreht werden oder sogar noch Schlimmeres. Und naja, wie schon mal angekündigt, sehr, 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 wie soll ich sagen, kontroverses Thema. Ich habe viel Beifall bekommen, ich habe aber auch ein paar richtig fiese Mails mit Gegenwind bekommen.
Wirklich?
Ja, ja. Und ich lese erstmal eine Pro-Mail vor. Erik schrieb, liebe Kackis, lieber Fred, als Apotheker fühle ich dich bei der Konfrontation. Leider sind Krankenkassen sehr knausrig mit der Vergütung, sodass wohl ein großer Anteil des Geldes über den Handverkauf reinkommt. Sprich, alles, was in Sichtweite des Kunden liegt. Handverkauf, witzig.
Total schrecklich, was Leute für unterschiedliche Arten haben, eine Apotheke zu betreten. Ich würde niemals etwas im Handverkauf kaufen.
Ich auch niemals.
Weil ich mich immer beraten lasse.
Und weil ich weiß, dass die Ricola im Supermarkt nur die Hälfte kosten.
Ja, da kommt noch oben drauf, ne?
Da steht in der Regel, soweit der Erik, da steht in der Regel, was der Kunde abfragt, hier in diesem Handverkaufbereich, in Klammer Marketingopfer, oder wo die Apotheke mal Versuche startet, wie das Produkt beim Kunden ankommt.
Ja.
Bei der anthroposophischen Regalbemüllung, so Erik,
oh, das hast du schön ausgedrückt,
wird viel danach gefragt, es bringt eine gute Marge Und wenn man nicht mehr weiter weiß, kann man den Kunden mit was in der Hand wieder rausschicken. Kleiner Geheimtipp, von vielem gibt es kostenlose Probepackungen, die im Lager hinten versauern und von denen die Praktikanten sich monatelang ernähren. In 3 bis 4 Apotheken nachgefragt und ihr habt eine ganze Verkaufseinheit kostenlos zusammen. Das ist doch peinlich. Ich gehe doch nicht in eine Apotheke rein und frag, ey Keule,
hast du was für Ome?
Hast ein paar Testverpackungen hier von Annika D5000? Schnorst dir da deine anthroposophischen Tests zusammen oder
weißt du, du musst dich praktisch, also ich will jetzt nicht sagen demütigen, aber doch irgendwie schon, nach sowas zu fragen ist irgendwie demütigend, weil du da hingehst und sagst, ey, ich brauche unbedingt mein Zeug, bla, für etwas, das nichts bringt.
Oder selbst wenn es was ist, für das was bringt, so irgendwie, keine Ahnung, Ibuprofen, ja, oder okay, Aspirin, ja, ja, oder so. Also vielleicht denkt ihr jetzt, ich sitze auf einem hohen Ross, aber das wäre mir peinlich, in der Apotheke nach Ibu-Probepackungen zu fragen. Nee.
Ja, ich glaube, bei so Medikamenten würde ich es auch nicht machen. Das wäre mir auch unangenehm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Gesetz im Fall, ich würde auf so Vitaminpräparate reinfallen, da würde ich schon fragen, um mir auch selber gegenüber zu sagen, mal gucken, ob es schmeckt, bla, bevor ich wirklich so viel Geld ausgebe für so einen Kram. Auf der anderen Seite ist das Produkt halt so oder so kappes, aber
das,
gut.
Das ist bei mir eine Hürde. Wie der 50 cm hohe Zaun ist das bei mir eine psychologische Hürde. Weil wenn ich den Typen oder die Frau frage, hey, habt ihr noch was?
Und ja, du musst es ja nicht so fragen.
Habt ihr noch Probepackungen oder so? Wenn der Typ oder die Apothekerin sagt, ja klar, hier ist das und das, viele fragen danach, alles cool. Aber es gibt ja noch die Möglichkeit, dass er sagt, nee, tut mir leid. Und das ist so peinlich, da gehe ich so gedemütigt aus der Apotheke, dass dieses Risiko gehe ich nicht ein.
Ja, aber du kannst das ja auch einfach kommunizieren und sagen, ja, hier bei Vitaminpräparat XY, bevor ich jetzt 70 Euro ausgehe, habt ihr da eine Probe, um zu gucken, ob das überhaupt was für mich taugt? Kannst ja sagen, wenn er dann sagt nein, dann sagst du, na shit.
Aber ich habe noch andere Krankheiten, die will ich jetzt nicht verraten, aber habt ihr noch andere Probepackungen, vielleicht ist ja was dabei.
Dann geh doch nicht so daran. Dann gehst du zur nächsten Apotheke und sagst, ey, ich habe Krebs und ich habe gehört, ihr habt so alternative Chemotherapie, habt ihr da eine Probe? Kannst ja machen.
Ja, sehr clever, Tobi. Ja. Ja.
Also, du wirst ein Nein kriegen und wahrscheinlich eingeliefert werden, ja, aber du kannst ja fragen.
Ja, ja. Hier, aber Erik hat noch einen Tipp für alle Apotheken, fürs Apothekenschnorren. Auch ein Vergleich von Präparaten für Kinder und Erwachsene lohnt sich. Es gibt zum Beispiel Schleimlöser, wo bei beiden das gleiche drin ist und die Kinderverpackung günstiger ist. Ist, glaube ich, krankenkassenbedingt. Liebe Grüße Erik und Laura, die mit der unleserlichen Postkarte aus Island.
Ja, daran erinnere ich mich. Vielen Dank.
Ja, aber danke für den Tipp, aber auch hier wieder. Wenn ich als kettenrauchender Penner in die Apotheke komme und ich kaufe dann den Kindern die Schleimlöser weg, habe ich doch auch kein gutes Gefühl.
Naja, Fred, aber du kaufst den Kindern ja nicht die Schleimlöser weg, denn es ist in beiden Produkten das gleiche drin.
Ja, aber das wissen die Kinder vielleicht nicht und gehen
die
dann...
Die Kinder wissen sowieso nicht, was in den Medikamenten drin ist.
Die Eltern der Kinder gehen dann vielleicht ohne Schleimlöser nach Hause, weil es nur noch die Erwachsenenpräparate gab und die aber nicht wissen, dass in beiden dasselbe drin ist.
Ja, aber dann hast du ja einen schlechten Apotheker, wenn er dir das nicht sagt.
Ja, das stimmt.
Also wenn du sagst, hey, ich brauche Kinderschleimlöser, dann sagen dann die,
nee, haben wir das nicht. Hat der Typ mit der Marlboro da hinten gerade weggekauft.
Siehst du draußen, wie der da steht und sich dann durch die Nase zieht?
Du kommst so in die Apotheke, so morgen nach der Team Kirschwässer der Aufnahme. Kinderschleimlöser. Und ein paar Probepäckchen will ich auch noch mitnehmen. Tobi, ja, es ist genau eine seltsame Situation. Also vielen Dank, Erik, aber das ist eine seltsame Situation.
Ich finde das nach wie vor nicht so schlimm. Aber gut, in deiner Welt sind auch sehr viel mehr Leute solche kettenrauchende Alkis.
Ich frage mich,
warum? Du gehst immer davon aus, dass Menschen so sind.
Eine, die echt angepisst war von meinem Apotheken-Rage-Mode, von der Konfrontation, Vanessa, die schreibt in ihrer Mail zum Beispiel, wenn in einer Apotheke jemand versucht, dir diese sauteuren Orthomol-Geschichten anzudrehen oder dir was Homöopathisches geben möchte, dann ist die Lösung einfach, Fred. Such dir eine andere Apotheke. Leider gibt es solche schwarzen Schafe, die dann eben auch Globuli verkaufen möchten oder bei denen es der Chef vorgibt, dass so und so viel verkauft werden muss. Ich weiß natürlich, dass die Konfrontation einfach nur zum Ablästern gedacht ist und es nur Meinung ist, keine Fakten, denn oh boy, Fred hat richtig viel Müll gelabert. Aber gerade in Zeiten des Apothekensterbens, in denen Online-Apotheken werben wie sonst was, in denen wir Angestellte in der Apotheke regelmäßig angeschrien werden und ich übertreibe nicht, wenn ich schreien sage, weil irgendwas nicht lieferbar ist, da finde ich so eine Folge extrem schwierig. Eine Online-Apotheke wird keinen Notdienst machen, das kann nur eine Vor-Ort-Apotheke. Denk mal dran, sollte euer Kind, Gott bewahre, mal nachts vom ärztlichen Notdienst ein Antibiotikum verschrieben bekommen. Ja, das stimmt natürlich auch. Vielen Dank, Nessa.
Gut, das stimmt. Ich überlege gerade, weil, also wir haben ja darüber, du hast ja darüber gesprochen, dass es ja nur um diesen Homöopathenscheiß geht und die Leute dir versuchen, das anzureden. Aber klar, wenn die verdienen halt im Zweifel mit Idioten Geld, um ja. überleben zu können. Ne?
Na klar. Ja. Ja, gut, also ist. Ich habe ja in der Folge gesagt, das ist eine unreflektierte Scheißmeinung und darum geht es ja in der Konfrontation. Ganz viele Leute haben uns angeschrieben aus dem Business, aus dem Apothekenbusiness und haben uns die Story bestätigt, die wir ja schon vermutet haben, nämlich, dass die homöopathischen und anthroposophischen Regalbemüllungen,
das ist so ein geiler Ausdruck,
dass die halt eine kranke Gewinnmarge haben.
Klar, es sind Zuckerkügelchen.
Also. Ja. Die klassischen Medikamente, die wissenschaftlich untersucht wurden, viele Jahrzehnte, bei denen sind die Kassen und die ganzen Verbände und so super knausrig, mit denen verdienst du nicht viel. Aber mit Arnika, D500 und mit dem Meteoritenstaub in der anthroposophischen Creme, damit machst du Säcke Kohle. Die haben eine große Gewinnmarge. Ja, da zahlst du halt, aber wo bleibt's halt hängen am Endverbraucher? Weil du zahlst ja teilweise ein Fuffi, und das ist kein Scherz, für so ein einzelnes anthroposophisches Medikament.
Medikament in Anführungszeichen.
Auf der anderen Seite aber hier, wer kann sich sowas leisten? Natürlich nur die Leute, die Kohle haben. Ja. Also du zockst damit jetzt halt nicht die armen Schlucker ab, sondern du zockst halt die Leute ab, die es halt haben.
Naja, geht so, ne?
Verschmerzen
also im Zweifel schwappt das ja rüber, dann heißt's halt, das hilft und dann geben halt die Familien, die die Kohle überhaupt nicht haben, das Geld dafür aus und da wird's dann wieder problematisch.
Und weißt du, wenn man über die, um mich selbst in der Vergangenheit zu challengen, wenn man über die Apotheken hart ablästert und sagt, hey, ihr verkauft ja halt auch so einen Blödsinn, der nichts bringt, überteuert, misst man vielleicht mit zwei Maß, denn im Supermarkt kriegst du ja auch einen Haufen Bullshit verkauft, der dir schadet.
Ja.
Der dir schadet. Eine Bifi Carazza im Handverkauf, zu der ich auch greife.
Da kannst du besser Globuli
schlucken. Die verkürzt dein Leben.
Ja. So ziemlich alles, was du im Supermarkt kriegst, außerhalb der Gemüseabteilung, verkürzt dein Leben.
Ja, so sieht's aus. Ja, ich bin da halt so ein Wissenschaftsidealist, der dann aber im Laden steht und sagt, nein, das bringt den Kindern ein falsches Bild von Wissenschaft bei.
So.
Und geh dann aber in den Kiosk und hol mir meine Bulldog-Nudeln, Bulldog-Instant-Nudeln, mit denen ich mir den Arsch verbrenne. So ist
ja,
halt
das. Ja. Das Zeug ist wahrscheinlich auch Darmkrebs in der Packung, aber das schmeckt trotzdem geil.
Tobi, wo wir gerade über komisches Essen sprechen. Wir hatten in einer der letzten Folgen irgendwas zum Thema Pferdefleisch.
Ja.
Wo waren das? War das in einer Stuhlprobe oder in einer Enzyklopapier im Premium-Kanal?
Aber wir hatten das auf jeden Fall vor kurzem.
Wir hatten das Thema Pferdefleisch vor kurzem im, ich glaube, Premium-Kanal und uns gewundert über diese Pferdefleisch-Skandale. So von wegen, hey, Pferdefleisch gilt doch als super hochwertiges Fleisch.
Ja.
Und wenn du auf dem Weihnachtsmarkt so eine Pferdewurst kaufst, ist die meistens arschteuer.
Ja.
Und richtig gutes Fleisch und haben uns da gewundert, hey, was ist denn an diesen Lebensmittelskandalen jetzt so schlimm?
Also außer der Lüge.
Ja, wie hieß dieser?
My Little Pony.
My Little Pony, wo Pferdefleisch in der Lasagne war.
Ja.
My Little Pony. So, und da hat uns Markus dazu geschrieben. Tag die Herren Sprühstuhl und Presswurst.
Tag.
Ich schreibe euch zum Thema Pferdefleisch. Beim Thema Nutztiere ist es so, dass Rinder und Schweine, wenn diese erkrankt sind, nicht mit bestimmten Medikamenten behandelt werden dürfen. Wenn doch, können die Tiere nicht mehr zu Lebensmitteln verarbeitet werden, auch wenn die Behandlung schon Jahre zurückliegt. Daher werden Nutztiere wie Schweine, Hühner, Rinder oft nicht behandelt mit den Medikamenten und nur zu Lebensmitteln weiterverarbeitet, wenn die Krankheit das nicht ausschließt. Also,
verstehe, ja.
Komplizierte Sache. Du musst bei vielen Medikamenten dir überlegen, ob du die Tiere damit behandelst. Weil wenn du die damit behandelst, kann es sein, dass die nicht mehr erlaubt sind für die Fleischverarbeitung.
Das ist alles
so
makaber.
Das ist so traurig für die Tiere, ne?
Dafür alle Beteiligten.
Bei Pferden, so Markus weiter, die meist eher als Tiere für den Sport, Freizeit und so weiter gehalten werden, wird natürlich eine Erkrankung eher behandelt. Schließlich geht es hier darum, das Tier, wie bei einem Haustier, so lange wie möglich zu pflegen und zu hegen. Zu diesen Tieren baut sich auch eine andere Beziehung auf. Die Gabe von Medikamenten und auch Impfungen muss hier aber dokumentiert werden. Am Ende des Lebens kann das Tier eventuell noch zu Fleisch weiterverarbeitet werden, wenn nichts dagegen spricht. Sonst muss es entsorgt werden beim Abdecker.
Oh, Tierkadaverbeseitigungsanlage.
Habe ich kurz nachgedeckt. Super seltener Job. Der Abdecker. Da vernichtest und beseitigst du Tierkadaver. Mhm. Fies.
Übler Job.
Ja.
Also, was heißt übler Job? So schlimm ist es eigentlich nicht, aber ich stelle es mir relativ traurig vor.
Ja. Markus schreibt, dies verursacht dann ausschließlich Kosten, und also wenn die Tiere entsorgt werden müssen, und man erhält dafür keinen Gegenwert, sondern muss sogar noch bezahlen. An diesem Punkt kommt jetzt die kriminelle Energie ins Spiel und Pferdefleisch von nicht geeigneten Tieren landet in der Lebensmittelindustrie.
Achso, dass dieses Medikamentvergabebuch nicht anständig geführt wird, um es im Endeffekt zu verkaufen.
Ja, oder du halt sagst, ja gut, scheiß drauf, das Pferd hat halt Medikament XY bekommen, aber wir hauen es trotzdem in die Wurst rein. Mhm. Liebe Grüße aus dem Schwarzwald. Zu diesem letzten Punkt hat jetzt Markus leider nichts mehr groß geschrieben, aber so habe ich mir das auch oft, habe ich das gemutmaßt, dass bei diesen Pferdefleischskandalen halt dahinter steckt, hey, das Pferdefleisch, was da drin gelandet ist, wird wahrscheinlich aus irgendwelchen shady Umständen kommen.
Ja, stimmt. Das ist kein hochwertiges Ross-Schlachterei-Fleisch, sondern irgendwas, der hergelaufen ist. Ne?
Ja.
Also es ist nicht die Sorte Fleisch, sondern die Qualität des Fleisches wahrscheinlich. Und die Lüge halt, ne? Die das Problem groß gemacht haben.
Dann schreibt uns noch der Ron zum Thema Holy Festival. Wir hatten im Premium-Kanal die Folge Schrott und die Welt Diskothekenerlebnisse, wo wir super geil abgelästert haben über das Phänomen Schaumparty. Ja. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, die ist absolut hörenswert, wie der Typ da in die Schaumparty reingereiert hat.
Mega geil.
Oder Holy Festival haben wir auch kurz angesprochen, so du wirfst so dummen, bunten, so buntes Puder in die Luft.
Ja.
Bekannt geworden damals durch so einen Sony Xperia Werbespot, das weiß ich noch.
Naja, daran erinnere ich mich.
Und jeder auch Hans und Franz hat dann eine Holy Festival Party veranstaltet.
Ja. Allerdings komplett entkernt, wenn man den kulturellen Indisch ist es, glaube ich, ne?
Dazu schreibt Ron.
Ach so,
hallo liebe Kackis. Vielen Dank für die Folge Schrott und die Welt Diskothekenerlebnisse, wie immer spannend, unterhaltsam und mit Themen, die zum Nachdenken anregen.
Was die Folge,
wo es um Kotzen in Diskos ging? Naja. Besonders als ihr das Holy Festival angesprochen habt. Ich möchte euch dazu gerne meine Sichtweise mitgeben, weil mich das Thema persönlich beschäftigt hat. Ganz ehrlich, ich selbst hatte früher auch überlegt, mal zu einem dieser Holy Events zu gehen. Die Bilder voller Farben, ausgelassene Stimmung, Gemeinschaftsgefühl, das wirkte alles sehr anziehend. Erst als ich mich näher mit dem Ursprung und der Bedeutung des Festivals auseinandergesetzt habe, wurde mir bewusst, dass das Ganze mehr ist als nur Spaß mit Farben. Ich sehe die Art, wie Holi hier im Westen gefeiert wird, als eine Form rassistischer kultureller Aneignung. Denn kulturelle Aneignung bedeutet, Elemente einer Kultur, oft einer marginalisierten, werden von Menschen übernommen, die selbst nicht Teil dieser Kultur sind und nicht unter der damit verbundenen Diskriminierung leiden. Diese Aneignung passiert häufig ohne Wissen, Kontext oder Respekt. Stattdessen wird das Kulturelement konsumiert und vermarktet. Und genau das passiert bei Holi Festivals in Europa. Ein tief verwurzeltes hinduistisches Frühlingsfest mit religiöser und kultureller Bedeutung wird in eine kommerzielle Party verwandelt, oft komplett entkoppelt vom Ursprung. Statt spirituellem Neuanfang und der Gemeinschaft steht dann Alkohol, MDMA, also Drogen,
ja,
und coole Bilder für Instagram im Mittelpunkt. Ein echter kultureller Austausch findet hier nicht statt. Austausch würde bedeuten, dass Menschen aus der Ursprungskultur beteiligt sind, dass Verständnis gefördert wird und dass gegenseitiger Respekt im Zentrum steht. Stattdessen werden diese Festivals hier meist von weißen Veranstaltern organisiert, die nicht Teil der marginalisierten Gruppe sind, der dieses Fest ursprünglich gehört. Es profitieren also meist nicht die Menschen, deren Kultur hier gefeiert wird oder besser gesagt genutzt wird, sondern andere, die sich daran bereichern. Ich möchte niemandem mit erhobenem Zeigefinger kommen und ich verurteile auch nicht Menschen, die aus Unwissenheit teilnehmen. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich mit solchen Dynamiken auseinanderzusetzen, gerade denn, wenn man sich für soziale Gerechtigkeit und Antirassismus stark macht. Danke, dass ihr so ein Format habt, in dem auch solche Themen Raum finden können. Vielleicht ist das ja ein Gedanke, den ihr nochmal aufgreifen mögt. Liebe Grüße, Ron.
Also finde ich einen total spannenden Ansatz. Also grundsätzlich bin ich beim Thema kulturelle Aneignung sehr skeptisch. Damit sage ich nicht, dass es das nicht gibt, sondern dieses Label irgendwo drauf zu klatschen geht sehr schnell und das stört, weil Kulturen sollen sich austauschen, egal wie, weil sonst stehen wir auf der Stelle. Allerdings gibt es Ausnahmen und das da, was heißt Ausnahme? Es gibt Punkte, wo es wirklich, wirklich kritisch ist und Holi ist so ein Ding, weil die Tatsache, dass ich auf so einem Festival war und das nicht wusste, ursprünglich, ne, dass das was Indisches ist und so, das habe ich mir später angelesen. Allein das spricht ja schon Bände. Sondern ich war auf einer Veranstaltung, von der ich nicht mal wusste, was das überhaupt soll. Ich habe da mit Farben rumgeworfen und fand's langweilig. So, aber es ist keine Form der Aufklärung, keine Form der Information, gar nichts. So, ne? Also ich muss ja irgendwie, wenn ich beim Wacken wird mir auch erklärt, was Metal ist. Und zwar an jeder fucking Ecke, so dass es nervt, weil da eh nur Metaller rumhängen. Aber da wird die Kultur halt, die dahinter steckt, hochgehalten. Ob einem das jetzt gefällt oder nicht, ist mal anderes, ne? Aber es wird halt hochgehalten. Und auf dieser Holi-Festival-Veranstaltung, auf der ich war, war es nicht so. So, ich habe keinen Plan, was das war. So, außer Farben werfen. Und das ist halt scheiße.
Ja, also das geht ja nur um diese Farbsäcke.
Ja, genau.
Also,
ne?
Also das geht ja wirklich nur um das Rumwerfen dieser Farbsäcke.
Ja, dann mach's wenigstens irgendwie mit ein bisschen Aufklärung. Das muss ja nicht langweilig sein. Du kannst das ja auch geil machen. Oder zumindest irgendwie erklären, was das Ganze hier soll und was wir hier überhaupt feiern.
Ja.
Und das war halt nicht der Fall. Ich weiß nicht, bei manchen ist es vielleicht der Fall, keine Ahnung. Aber bei denen, die ich kenne, war es nicht der Fall. Mhm. Und dann ist es halt wirklich ein kritischer Punkt kultureller Aneignung.
Dieses ganze Thema kulturelle Aneignung finde ich einerseits interessant, aber andererseits lasse ich auch die Finger davon weg.
Ja, es ist ein echt heißes Thema, weil...
Weißt du, warum ich von diesem Thema total gern die Finger weglasse, so traurig das jetzt auch ist, ist, dass dieses Thema so sehr schwer zu greifen und zu definieren ist.
Ja.
Weil, also bei Wiki zum Beispiel steht, dass ich betone das, dass ich das da gelesen habe, weil ich mir nicht sicher bin, ob das die Allgemeinheit auch so sieht. Mhm. Bei Wiki steht, dass der Begriff kulturelle Aneignung per se erstmal neutral ist. Der ist neutral konnotiert. Also das ist,
würde ich auch sagen.
Also kulturelle Aneignung kann nach dieser Definition auch was absolut Positives sein.
Zum Beispiel, dass der Mitteleuropäer die Kartoffel von den Südamerikanern übernommen hat.
Ja, oder einfach, dass man sich halt so kulturell durchmischt.
Genau. Ja, das meine ich ja, ne, damit. Ne? Also das ist ja auch eine Aneignung gewesen.
Schwierig wird es halt, wenn kulturelle Ausbeutung, der zweite Begriff anfängt, aber das ist so, so, so schwer zu greifen. Weißt du, bei so Geschichten wie Riesenthema, will ich jetzt gar keine Meinung dazu abgeben, Riesenthema und kann man sich ewig zu Tod diskutieren, dass so Rock'n'Roll-Musiker Elemente aus afroamerikanischer Musik genommen haben und damit dann ganz viel Geld verdient haben, da kann man sich, finde ich, schon sehr darüber streiten, ob das eine Art von kultureller Ausbeutung ist. Da kann man sich schon darüber streiten und da gibt es schon wirklich gute Argumente. Aber hier beim Holi Festival, da mögt ihr mich jetzt sehr angreifen, aber da sehe ich als Laie in dem Thema, jetzt frage ich mich, hey, das schadet doch wirklich niemandem, dass da so ein paar blöde Farbsäcke rumgeworfen werden, weißt du?
Es geht in dem Fall aber auch nicht um Schaden.
Ja, das spielt sich auf einer ideellen Ebene ab.
Genau. Also es geht bei dem Thema ja nicht um Schaden, sondern es geht ja darum, dass die, dass die falschen Leute damit Geld verdienen. Mit etwas Kulturellem, was logischerweise erstmal nicht kommerziell ist. Ne? Also, es ist ja auch nicht so, dass das jetzt Leute in Indien da sitzen und upraven bei einem katholisch anmutenden Gottesdienst.
Ja.
So, ne? Aber umgekehrt, wir machen das halt. Und damit verdient niemand, der mit dieser Kultur zu tun hat. Es gibt niemanden, der da irgendwie überhaupt involviert ist, der mit dieser Kultur zu tun hat. Das gilt natürlich jetzt nicht für alle, ne? Aber von den Hardcore-Beispielen halt. So, und es ist entkernt, das hat überhaupt keinen Sinn mehr, es wird nur noch reduziert auf MDMA und Instagram-Fotos. Und das ist natürlich für eine Kultur schon echt ein Tritt in die Eier. Ist ja so.
Ja,
so, da rede ich jetzt nicht von Dreadlocks. Da finde ich zum Beispiel die Diskussion komplett albern. Und da sehe ich auch schon die Hassmails jetzt reinkommen. I know, mit dem Thema habe ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt und die Meinung habe ich mir gebildet. Das ist eine Nicht-Diskussion, weil da ist es albern.
Ja.
Allerdings bei solchen Punkten ist das eine berechtigte Diskussion. Und gerade beim dieses Thema Jazz, Rock'n'Roll und so ist auch eine berechtigte Diskussion.
Ja,
egal, wie man jetzt dazu steht, aber die Diskussion muss geführt werden.
Weißt du, bei der ganzen Diskussion ist es ja oft so, dass die Perspektive eine ganz große Rolle spielt, wer von wem klaut.
Ja.
Weil ich habe schon mal irgendwo das Argument gegen die ganze kulturelle Abneigungs...
Kulturelle Abneigung.
Ja, kulturelle Abneigung gibt es auch.
Da kam kurz der Deutsche hoch, ne?
Ich habe schon mal das Argument gehört, naja, stell dir mal vor, irgendwo auf der Welt würde jetzt jemand die bayerische Lebenskultur mit den Lederhosen und so kopieren.
Das gibt's ja in Amerika.
Und damit Scheiße bauen. Das gibt's.
Ja, das gibt's sogar hier in Wandsbek, da ist
es albern. Es wird im Ausland wird die bayerische Kultur kopiert und damit wird Schindluder getrieben.
Ja, aber auch,
Pass auf. Die bayerische Gesellschaft ist keine marginalisierte Gruppe.
Eben, das ist das
ganz
Ding.
Im Gegenteil. Es ist, liebe Bayern, wir lieben euch und liebe Bayern, aber so, das ist das reichste Bundesland und jeder fährt BMW. So, also das kann man schon verkraften. Auf der anderen Seite haben wir jetzt hier bei einem indischen Volksfest, haben wir wahrscheinlich etwas, wo eine sehr, sehr, sehr arme Bevölkerungsgruppe religiösen oder kulturellen Trost oder so zieht aus so einem Festle. Und wenn du dann hierher guckst und irgendwelche Arschloch-Investoren machen Drogenpartys
im Namen deiner
mit diesen
Kultur,
Elementen, dann hat das schon ein komisches Geschmäckle.
Richtig.
Ja, ja.
Also das meine ich mit dieser Diskussion halt, ne, um das Thema kulturelle Aneignung. In den allermeisten Fällen, würde ich jetzt mal sagen, wird es nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber das ist ein ganz klarer Fall von so nicht, Leute. So nicht. Das ist wirklich Ausbeutung.
Gut, im speziellen Fall vom Holi Festival hat sich das ja erledigt, denn dieser Trend überlebte nicht die ersten ein, zwei Jahre. Relativ schnell hat jeder gecheckt, dass das ein Haufen Scheiße ist.
Ja.
Sich einfach da besoffen mit so buntem Puder zuzuwerfen.
Ja, da kann ich auch zu Hause.
Das macht auf Dauer keinen Spaß. weiß nicht, was die in Indien da bei diesem richtigen Fest machen. Das sah in diesen Werbespots schon ganz cool aus.
Ja,
und deswegen wurde es hier ja auch kopiert.
Ja, eben, aber da steckt dann ja auch sehr viel mehr hinter, ne? Also gerade wenn da eben auch Glauben und so eine große Rolle spielt, dann erlebst du so ein Festival ja völlig anders.
Hier wurde das ja reduziert auf diese eine Instagram-Sekunde.
Richtig.
Ja. So, du wirfst dieses Puder, du hast eine Sekunde lang einen Instagrammable Moment.
Ja, und das war's dann.
Und schon zwei Sekunden später sitzt du da, bist eingesaut.
Ja, reibst dir die Augen, weil du Farbe ins Auge gekriegt hast.
Und da läuft ohrenbetäubender Techno.
Ja.
So, scheiß Zeit.
Also ich kenne jetzt also ich war nie in Indien und habe mir das da mal live angeschaut, aber ich vermute mal, dass auch die musikalische Begleitung bei einem originalen Holi Festival etwas anders aussieht als ohrenbetäubender Techno.
Scooter. Ja, weiß ich nicht, ob die Inder dabei Scooter hören, das bezweifle ich auch. Ja.
Ja.
Weiß ich nicht.
Obwohl, es sind ja nicht nur Inder, ne? Das ist ja schon hinduistisch, glaube ich. Das bezieht sich, glaube ich, nicht nur auf Indien.
Weiß ich nicht.
Da bin ich aber gerade nicht ganz sicher.
Ja, gut, das habe ich jetzt gerade gleichgesetzt. Das tut mir leid. Ja. Natürlich sind nicht alle Inder Hinduisten. Hindus.
Ja.
Hinduisten klingt komisch.
Hinduisten klingt komisch,
ja. Ha ja, ich habe noch eine schöne Mail zur Politik von Mittelerde. Da schreibt der Jan: Liebe Kakis, nach 7 Jahren des Hörens kommt es dazu, dass ich euch eine Hörermail schreibe. Ich studiere Politikwissenschaften und hätte nie gedacht, dass ich damit mal was Gescheites anfangen kann. Doch ihr seid die Kloschüssel meiner Träume. Der Ort, an dem
ich... Das heißt, das ist jetzt was Anständiges damit anfangen.
Ja, der Ort, an dem ich meinen langgereiften Klugschiss abladen darf. Fred hatte völlig recht, Politikwissenschaftler brauchen nur ein Stichwort und schon beginnt der 10-stündige Monolog. Das machen alle von uns so. Deswegen versuche ich mich mal kurz zu halten. Zu sagen, dass Konservatismus, Liberalismus und Sozialismus Hauptströmungen sind, ist schon stark vereinfacht. Trotzdem verdeutlichen diese Richtungen gut, dass es, je nach Beantwortung grundlegender moralischer Fragen, die unterschiedlichsten Auffassungen von Gerechtigkeit und gesellschaftlichen Werten und den Aufgaben eines Staates geben kann. Zentral ist dabei immer das Menschenbild. das eine politische Strömung hat. So sieht der Konservatismus den Menschen als stabilitätsbedürftiges Wesen, das stark in gesellschaftlichen Institutionen, also Wertvorstellungen, Traditionen und Gesetze eingebettet sein muss. Mhm. Im Liberalismus hingegen gilt der Mensch als rationaler, selbstinteressierter Nutzenmaximierer, der die individuelle Freiheit braucht. Mhm. Der Sozialismus wiederum geht von einem sozialen und kooperativen Menschen aus, der durch Eigentumsverhältnisse entfremdet ist.
Schön.
Demnach muss er in einer Gesellschaft leben, bei der Solidarität, Gleichheit und kollektive Verantwortung an oberster Stelle stehen. Je nach Menschenbild leitet jede Strömung unterschiedliche Konsequenzen ab. Überspitzt formuliert, der Konservative will Religion in allen Ecken des Alltags, ein Liberaler will individuelle Freiheit, koste es, was es wolle, und ein Sozialist will die Überwindung des Kapitalismus. Selbst wenn man, wie ich, kein Tolkien-Experte ist, lassen sich in die Völker politisch einige Sachen reindeuten. Wenn man so will, ist in jeder Spezies eine unterschiedliche Herrschaftsform angelegt. Orks sind Wesen des Krieges und brauchen eine autoritäre Befehlshierarchie. Hobbits leben bescheiden, gemächlich und harmonisch, also rauchen sie in ihrer Hippie-Kommune Tag für Tag friedlich ihre Pfeifchen und machen sich keinen Kopf über Autorität und Herrschaft. Mhm. Die Elben sind altehrwürdig, weise und traditionsbewusst und leben isolationistisch. Die perfekte, verschrobene, konservative Adelsgesellschaft. Mhm. Schön, dass ich mich bei euch erleichtern konnte. Ich hoffe, euch damit weitergeholfen zu haben. Liebe Grüße, Jan.
Danke, Jan.
Schön.
Boah, ja, das
hat jetzt nicht so viel Neues zu unserer Herr der Ringe-Folge beigetragen, aber war nochmal so ein schöner anderer Blick darauf.
Ja. Vor allem sehr schön zusammengefasst, wofür wir eine Dreiviertelstunde gebraucht haben.
Ja, richtig. Ja, richtig.
Da fällt mir ein, irgendwer hatte geschrieben, dass bei dem Hobbit-Thema wir den Begriff Anarchie so ein bisschen falsch dargestellt haben, weil anarchische Regierungsformen selbstverständlich nicht komplett regelfrei sind, sondern regierungsfrei, ne? Also so staatsapparatsfrei. Aber selbstverständlich gibt es da eben auch Ratssitzungen und so ein Zeug. Irgendwie muss der Laden ja laufen, aber du hast halt eben keine Autoritätsstruktur. Mhm. Das finde ich total faszinierend, dass Barcelona, die Stadt Barcelona, als einzelner Ort innerhalb Spaniens lange anarchisch regiert wurde.
Ja, das habe ich auch schon gehört. Ja, ja. Das klingt so seltsam, anarchisch regiert. Ne?
Ja. Ja, gut, aber es. Ja.
Ja, das hatten wir in der Joker-Folge und hier und da auch schon mal, dass die Worte Anarchie und Anomie häufig verwechselt werden. Anarchie heißt einfach nur, hey, wir kommen jetzt ohne ein großes Regierungssystem klar, aber wir kommen trotzdem klar und haben uns gesellschaftlich geeinigt.
Genau, wir machen es selber im Grunde.
Genau. Anomie heißt Irokesenschnitt und mit dem Maschinengewehr Moped fahren.
Mad Max.
Ja, richtig. Das hatten wir schon oft und auf das Bild stehen wir ja auch. Diese Mail habe ich bewusst für den Schluss aufgehoben, weil die ist harter Tobak, also die ist komplex. Da muss man wirklich sich konzentrieren. Das ist unsere letzte Mail für heute und die ist auch lang. Sven hat geschrieben, und zwar zu unserer Profiling 7 of 9 Folge, wo wir die Figur 7 of 9 auf Star Trek Voyager, die Borgfrau, analysiert haben. Sven schreibt...
Sorry, das ist ja wirklich... Jetzt wird's komplex, jetzt wird's deep. Ich dachte, jetzt kommt irgendein Physik-Scheiß. Star Trek!
Ja. Also Sven schreibt, ich höre gerade die grandiose Profiling 7 of 9 Folge im Kaki Premium Kanal. Als psychodynamischer Psychotherapeut,
oh Gott, okay, los geht's,
habe ich mir direkt ein bisschen Gedanken gemacht, wie man sie so einschätzen kann und oder ob ein therapeutisches Vorgehen sein könnte und dachte, vielleicht interessiert euch das ja. Tatsächlich existiert seit einiger Zeit ein modernes Konzept bzw. eine Behandlungsmethode innerhalb der Psychoanalyse für schwere Bindungs- bzw. Persönlichkeitsstörung. Bei Seven würde man aufgrund ihrer frühkindlichen Bindungstraumata von einer schweren Mentalisierungsstörung ausgehen.
Eine Mentalisierungsstörung?
Ja gut, die Frau wurde halt mit 5, 6 Jahren von ihrer Familie getrennt und verbrachte dann die Zeit bis zu ihrem Erwachsenenwerden in einer Borg-Reifungskammer.
Allerdings könnte man auf der anderen Seite argumentieren, dass Annika Hansen, wie sie ja hieß, und ihre Eltern sich nie so nah waren, wie als sie sich einen Verstand geteilt haben.
Richtig,
ja. Allerdings halt entindividualisiert, also bringt dir das wieder nichts.
Wir wissen ja nicht, was in der Borggreifungskammer passiert ist, ob die da einfach nur fertig gewachsen wurde oder auf irgendeine seltsame Art auch mit Erfahrungen gefüttert wurden, die Sozialleben im Borg-Kollektiv fördern. Ich weiß
mit
es nicht.
Mit Sicherheit und halt, wie gesagt, auch umoperiert und so weiter. Ne? Das passiert ja da auch schon.
Aber das, was, schon mal Teaser, das, was der Sven hier im Folgenden schreibt, das passt super zu Sevens Figur in der Serie. Mhm. Mentalisierung bezeichnet grob gesagt die entwicklungsbedingte Fähigkeit, sich selbst und andere als Wesen mit geistig-seelischen Zuständen wahrzunehmen, beziehungsweise hinter Verhalten von anderen seelische Zustände zu vermuten, Bedürfnisse, Wünsche, Gefühle und so weiter, und diese zum Gegenstand des Nachdenkens zu machen.
Also im Grunde, was wir letztens hatten mit dieser Theory of Mind.
So ein bisschen, ne?
Ja. Nur halt noch mal eine Stufe mehr. Also nicht nur, dass du langsam begreifst, dass andere Individuen sind, grob gesagt, sondern eben auch eine emotionale Ebene obendrauf.
Mentalisierung. Ja, ich glaube, das schadet nicht, wenn wir das hier ein paar Mal wiederholen und recappen und versuchen zu verstehen, weil das harter Tobak. Du begreifst andere Personen, außer dich selbst, andere Leute in deiner Umwelt, begreifst du halt als Individuen, die selber seelische Zustände und Gefühle haben. Mhm. Und das machst du auch zum Gegenstand deines eigenen Nachdenkens und Handelns. Du siehst, dem geht's schlecht oder dem geht's gut, wie kann ich dazu beitragen oder das ändern?
Ich wollte gerade sagen, das Ergebnis dessen müsste dann noch Empathie sein. Also das ist ja die Grundvoraussetzung für empathische Empfindungen.
Denke ich auch, ja. Sven schreibt weiter. Der Erwerb der Mentalisierungsfähigkeit durchläuft grob verschiedene Stadien. Im ersten, dem teleologischen Modus, werden eigene und fremde Handlungen als zielgerichtet wahrgenommen, aber dahinterliegende Ursachen können noch nicht interpretiert werden. Mhm. Es zählt also nur das direkt Beobachtete. Teleologischer Modus, erstes Stadium der Mentalisierung. Du siehst Aktionen.
Und checkst, dass da was hintersteht, du weißt aber noch nicht was.
Du checkst, dass die zielgerichtet sind, machst dir aber noch keine großen Gedanken über das, was dahinter steckt. Zweitens, im Äquivalenzmodus setzt das Kind Innen- und Außenwelt gleich. Dem Gegenüber wird noch nicht eine von sich getrennte, eigenständige psychische Funktion zugeschrieben. Das erinnert uns zum Beispiel an die beinahe Sexszene mit Harry. Oh, da muss ich nochmal drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Ich lese nochmal vor, im Äquivalenzmodus setzt das Kind Innen- und Außenwelt gleich.
Ja, also wenn ich das richtig verstehe, heißt das, wenn das Kind wütend ist, müssen alle anderen auch wütend sein. Weißt du, dass deine persönlichen Emotionen für alle gelten?
Ja, hier, dem Gegenüber wird noch, das hat er in Klammern geschrieben, dem Gegenüber wird noch nicht ein von sich getrenntes, eigenständiges, psychisches Funktionieren zugeschrieben. Ah, deswegen auch der Bezug zu der Szene, wo Seven Harry Sex anbietet und er völlig irritiert davon ist, weil da hat sie ein inneres Bedürfnis, sie möchte die menschliche Sexualität erforschen. Und da sie noch im Äquivalenzmodus ist, setzt sie das mit dem Äußeren gleich. Also sie versteht nicht, dass Harry Kim in dieser Situation ganz anders denkt als sie und dass das für ihn nicht geil ist, sondern weird und seltsam.
Und so roboterhaft.
Ja. Sven schreibt weiter. Darauf folgend der Als-ob-Modus. Klingt so seltsam unwissenschaftlich. Ja. Innere und äußere Welt werden entkoppelt, Fantasien und Gedanken von der äußeren Realität getrennt. Eben dadurch wird im Spiel alles möglich. Man kann ohne Gefahren alles ausprobieren. Das Kind kann etwa erschießen spielen, ohne zu befürchten, dass das Spiel real wird. Hier denken wir an das Lernen von Romantik bei Seven auf dem Holodeck.
Oh
oder
ja,
ähnliches.
Schönes Bild, ja.
Stimmt, am Ende der Serie trainiert sie auf dem Holodeck ihre romantischen Fähigkeiten. Das ist zwar komplett virtuell.
Ja, aber die muss es halt lernen. Ne?
Ja, und etwas, das die frühe Seven vielleicht noch nicht gekonnt hat oder noch nicht gecheckt hätte, dass das überhaupt einen Sinn hat.
Ach so, du meinst die kleine Annika. Gut, Romantik wahrscheinlich jetzt eher noch nicht.
Nee, ich meine die frühe Seven in den ersten paar Staffeln, wo sie auftaucht.
Ach so, schon
als Borg.
Schon als Borg, ja. Ja, beziehungsweise schon wieder entborgt weitestgehend, weil als Borg wird Romantik keine Rolle gespielt haben.
Ist das deine Anmache, wenn du Seven mal in echt triffst? Darf ich dich entborgen? Das klingt nicht gut.
Nee, das klingt nicht gut.
Das klingt echt nicht gut.
Das klingt nicht gut.
Ja. Ja, also dass du sie halt wieder zum Mensch machst.
Ich ja, genau. Ich, wie sagt man das? Assimilieren, deassimilieren? Keine Ahnung. Ja. Eine Entassimilierung, eine.
Ich mach dich unähnlich.
Ich mach dich unähnlich. Also es muss doch einen Begriff geben. Also assimilieren ist ja auch kein Star Trek-Begriff, also ja. Den gibt es ja auch in der Realität.
Ja.
Es muss doch einen Begriff für die Umkehrung einer Assimilation geben und nicht nur Umkehrung einer Assimilation.
Ja, assimilieren heißt ja etwas ähnlich machen oder gleich machen.
Dann
diversifizier dich, Baby.
Ja, vielleicht. Ja,
schreibt uns auch mal, wenn ihr dazu eine Idee habt. Ja, also Sven hat sich wirklich alle Mühe gegeben, das hier für Laien wie uns auszudrücken, aber die Köpfe dampfen jetzt trotzdem. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich es ganz verstanden habe. Sven schreibt, das war jetzt recht lange und trotzdem stark verkürzt, aber das Schöne daran ist, dass wir die einzelnen Schritte und wenn man so will auch die therapeutischen Stufen, Strategien etc. in der Serie schön sehen kann anhand der Interaktionen mit dem Holodoc.
Das wollte ich gerade sagen, der Holodoc macht ja das Gleiche durch, nur ein bisschen früher. Ja.
Den Sessions mit Janeway, in der sie ihr hilft, eigene mentale Zustände und die andere einzuordnen und getrennt von sich wahrzunehmen, eben zu mentalisieren. Bis sie schließlich, wie ihr das so schön dargestellt habt, ihre Erfahrungen, Selbstrepräsentanzen etc. einigermaßen integriert bekommt und als Individuum in sozialen Situationen interagieren kann.
Und weitestgehend funktioniert.
Uff, Sven, also du hast trotzdem noch heftige Bandwurmsätze, auch wenn du es für uns Idioten schon runtergebrochen hast. Er schreibt am Schluss noch, so, das jetzt sehr heruntergebrochen, aber vielleicht war es ja interessant für euch. Freue mich jedenfalls, dass trotz der jüngsten Ereignisse der Podcast noch so hörenswert ist. Wünsche euch trotz der aktuellen, sicher noch schweren Zeit alles Gute und liebe Grüße aus Berlin.
Ja, liebe Grüße zurück aus Hamburg.
Spannend, spannend, spannend.
Das ist wirklich spannend. Vielen Dank dafür. Das ist eine geile Aufgliederung. Und halt ein weiterer Beweis dafür, dass das echt eine geile Figur ist.
Und dass das einfach eine spannende Serie ist, weil ich glaube nicht, dass das einfach alles Zufall war, wie die diese Figur da gezeichnet haben.
Das glaube ich auch nicht.
Da hat sich bestimmt schon jemand wirklich Gedanken dazu gemacht und recherchiert, wie solchen Menschen geholfen wird, die so ein frühkindliches Trauma durchgemacht haben. Ja. Unter dem Gesichtspunkt müsste man sich die Serie oder die Seven-Folgen nochmal angucken und da wirklich sehr stark darauf achten.
Ab wann kommt Seven dazu? Staffel 4, 5? Sowas, ne?
Ja, Idee vielleicht da draußen für euch, wenn ihr Psychologie oder so macht für eine wissenschaftliche Arbeit oder so.
Ja, der Werdegang von Seven of Nine. Ne?
Ja, wenn ja, dann schickt uns die doch gerne mal zu.
Boah, ja, bitte.
An mail@kackundsach.de.
De.
Jo, Leute. Wir machen Feierabend für heute und hören uns dann nächste Woche wieder. Und bedanken uns für die ganzen vielen und ausführlichen Mails. Falls eure jetzt nicht hier gelandet ist, dann schreibt einfach weiter. Nervt uns einfach weiterschicken, bis es dann irgendwann in der Shitmenge landet.
Außer es heißt One One Piece. Das ignorieren wir meistens.
Ja, richtig. Ja. Alright. Ja, wie es bei uns läuft, wisst ihr, wenn ihr uns schreiben wollt, Kontaktformular auf kackundsach.de. Alle relevanten Sachen zu uns sind verlinkt in der Episodenbeschreibung im Linktree. Und da kommt ihr auch an den Premium-Kanal ran, ab 5 Euro im Monat, wo ihr all die wunderbaren Sachen hören könnt, auf die wir heute Bezug genommen haben. Es war relativ viel Kram halt aus dem Premium-Kanal dabei, aber so ist es halt. Kommt in den Kaki-Kosmos über den Premium-Kanal. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder hier im Freefeed.
Ja.
Tobi und Fred sagen Tschüss.